the sixth. It's been mentioned once or twice. So I thought I'd offer you my take on it to a possibly recognisable tune.
A long, long time ago, I can still remember when my laptop could connect elsewhere. I'll tell you all, there was a day the network card I threw away had a purpose and it worked for you and me. But 18 years completely wasted with each address we aggregate. The tables overflowing, the traffic just outflowing, and now we're bearing all the scars and all my trace from showing stars. I could travel faster in cars today. The routers. So my life will turn right if I be persuaded to upgrade it or your network will die.
Auch wenn es noch so schön ist, ich muss hier irgendwann mal unterbrechen. Ja, herzlich willkommen zu Request for Commons, und zwar der Sondersendung eigentlich, die ich im Rahmen der IETF Nummer 96 jetzt nach und nach veröffentlichen werde. Und das hier ist tatsächlich die erste Folge von, auf jeden Fall zwei werden es werden. Und ich habe jetzt mit diesem wunderschönen Intro eröffnet, das ist der Song Ripe 55 von der 55. Veranstaltung, ähnlich der IETF 96 war es die Ripe 55, wo dieser Song aufgenommen wurde. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum bin ich bei der IETF und nehme ein Intro einer anderen Veranstaltung, nämlich der Ripe 55 als Intro? Das liegt an meinem fantastischen Gast, den ich nämlich euch heute präsentieren möchte. Bevor wir aber dahin kommen, also erstmal auch mal ganz herzlich willkommen. Es wird Episode 6 werden, Episode 6 der Request for Commons. Und wie gesagt, ich war auf dem IETF-Meeting in Berlin, hat das stattgefunden, im Interconti, im Intercontinental. Und es war ein echt tolles Erlebnis. Also es war wirklich, wirklich toll, da zu sein. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Clemens, der dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt teilnehmen konnte. Ich werde mich dafür auch nochmal ganz ausführlich bedanken in der nächsten Folge, weil die wird auf Englisch sein und dann kann ich zumindest, falls dann die anderen Leute, die mich so nett aufgenommen haben bei dieser Veranstaltung, das hören würden, das dann auch verstehen. Ja, und Clemens hat mich ganz, ganz tollen Leuten vorgestellt, unter anderem meinem Gast, den ihr heute in dieser Sendung hören werdet, Daniel Karrenberg, aber das, wer er ist und was er so macht, das hört ihr dann gleich nochmal. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben und es war wirklich, wirklich sehr, sehr nett. Ich werde dazu auch nochmal mehr erzählen, aber jetzt erstmal möchte ich euch gar nicht länger aufhalten und wir würden gerne einsteigen in die erste Sendung. Viel Spaß! Beziehungsweise, stopp, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich möchte euch nämlich nochmal ganz herzlich, also erstens mal danken für diejenigen, die mir eine kleine Spende haben zukommen lassen in Form von Dingen, die auf der Amazon Wishlist standen. Herzlichen Dank dafür. Zum Zweiten möchte ich euch nochmal ganz gerne darauf aufmerksam machen, auf Spenden für podseed.org, die das möglich machen, dass der Podcast gehostet wird. Das wäre mir noch ein Anliegen. Und über positive Bewertungen bei iTunes freue ich mich und über kleine Flatter-Spenden freue ich mich natürlich auch. So, jetzt dürfen wir aber loslegen. Viel Spaß. So, hallo. Ich habe einen Gast bei mir sitzen und zwar den Daniel Karrenberg. Hallo Daniel.
Hallo.
Daniel, würdest du dich mal ganz kurz vorstellen, was du so machst oder
Prima. Mein Name ist Daniel Karrenberg. Ich bin im Moment Chief Scientist beim RIPE-NCC und da werden wir ja wohl noch drüber sprechen. Mhm. Und was ich so mache, ist eigentlich Internet in allen Formen und Farben und eigentlich sehe ich mich selbst als mehr als ein Pionier. Ich bin nicht so einer, der, wenn irgendwas aufgebaut ist, das weiter betreibt, sondern ich bin eigentlich eher einer, der Spaß hat, neue Sachen zu machen und Leute dafür zu begeistern. Das ist es eigentlich.
Auf die Beine stellen.
Ja, genau. Okay. Und das zieht sich eigentlich so ein bisschen durch meine Schaffensperiode hin. Mhm. Vielleicht wäre mir ein Podcast, vielleicht muss ich sagen, ich bin älter als Mitte 50, also aber trotzdem noch young at heart.
Aber das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht.
Also. Ja, habe also schon eigentlich im Prinzip eine große Schaffensperiode hinter mir, lassen wir es mal so sagen.
Okay. Und du hast gesagt RIPE. Wofür steht denn RIPE?
RIPE steht für Réseau IP Européen, mhm. also immer noch. Und es ist eigentlich auch eine schöne Anekdote zu erzählen, wie es dazu kam. Mhm. Das war Mitte, Ende der 80er Jahre, gab es einen Verein, der hieß RARE. R-A-R-E, RARE, mhm. Wurde auch englisch RARE ausgesprochen,
okay.
Hatte aber das Akronym stand für Réseau Associé pour la Recherche Européenne und es war eigentlich der Dachverband der Forschungsnetze, der öffentlich geförderten Forschungsnetze.
Das war wann?
Das war so in den 80ern, so Mitte, offiziell angefangen haben, wird wohl Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre gewesen sein. Also im Prinzip die
so ganz am Anfang.
Ja, die steuerfinanzierten Vereine, die eben die Wissenschaft, Hochschulen im Wesentlichen vernetzen sollten, ja, und das zu pushen. Die haben irgendwann, da sie aus öffentlichen Geldern finanziert wurden, fanden sie Internet nicht so toll und auch überhaupt war ja nicht von ihnen erfunden worden. Und deshalb lebten wir, die wir dann Internet machten, auch innerhalb der Universitäten und so auf ein bisschen gespannten Fuß mit unseren nationalen Forschungsnetzen.
Okay, ja. Aber die hatten doch eigentlich auch ein eigenes Interesse daran, sich untereinander auszutauschen?
Ja,
oder?
Das sicher, aber die Politik sagte, wo sie das Geld herkriegt, und sagte halt, ihr müsst das mit Open Systems Interconnection machen, also den ISO-Protokollen. Und da gibt es eine ganz lange Geschichte von Protokollen.
Okay, das wird wahrscheinlich jetzt noch...
Das wird ein bisschen zu weit führen. Aber der Trick war, wir machten dann IP, aber IP war nicht so das Offizielle. Ja, das wurde im Untergrund gemacht, mehr oder weniger. Es war auch was mehr die, sagen wir mal, die Informatikseite immer machte. Damals war es noch so, da gab es noch die Hochschulrechenzentren, die es ja heutzutage, glaube ich, kaum noch gibt. Hatten alle größtenteils zumindest hier in Deutschland, IBM-Computer und hatten ein Netzwerk, das hieß EARN und war basiert auf
EARN,
E-A-R-N, ja, European Academic Research Network, wurde durch IBM finanziert und war im Wesentlichen proprietär IBM, aber da die alle IBMs hatten, konnten sie also auf diese Weise schon mal ein bisschen E-Mail machen und so ein Kram. Und die Informatikseite hatte meistens Unix, auch schon zu dem Zeitpunkt und hat angefangen mit, was das UUCP hieß, da würde ich nicht weiter drauf eingehen, aber da Unix da war, gab es dann für Unix bald IP-Stacks und dann kam das Ethernet auf, da hast du ja schon lange mit Clemens drüber gesprochen. Mhm. Und lokale Netzwerke kamen auf und dann machten die Informatiker halt größtenteils IP.
Okay.
Und dann ergab sich halt und es wurde halt dieses ganze Internet und die Internetprotokolle wurden eigentlich größtenteils innerhalb der Institutionen, also innerhalb der Firmen und Universitäten genutzt, weil eben die Local Area Networks, die kamen eben zu dem Zeitpunkt auf. Aber für Verbindungen zwischen verschiedenen Institutionen war die ganze Sache, wenn sie nicht gerade auf benachbarten Grundstücken lagen, es gab keine physischen Verbindungen auf der Verbindungsebene, die man sich hätte leisten können. Ja. Sobald das dann der Fall war, ergab sich die Möglichkeit, die Notwendigkeit, das zu koordinieren. Mhm. Ja, was also sehr oft passierte, wenn wir wieder von Adressen sprechen, ist, dass sich die Institutionen einfach eine Adresse ausgedacht haben. Ja, das wurde gar nicht koordiniert, weil die haben gedacht, ja, wir machen IP, aber das machen wir sowieso immer nur intern. Ja, und dann nehmen wir halt die Nummer 1. Ja. Also 1/8, so war sehr populär. Sogar so große Institutionen wie das CERN in Genf, die Hochenergiephysiker, die wirklich viel Geld hatten für Computing und auch ein großes lokales Netzwerk angelegt haben, haben sich auch einfach eine Nummer ausgedacht. Das ist ihnen war hinterher sehr teuer für sie, weil die mussten dann alles umnummerieren. Weil sie hatten sich eine Nummer ausgedacht, die schon besetzt war. Naja, also man brauchte Koordination. Und wie das dann so ist, im wissenschaftlichen und Forschungsbereich, man trifft sich einfach mal informell. Ja, und das passierte so 87, 88. Hat man sich halt
immer noch früh, ne?
Hat man sich zwischendurch mal so getroffen und so. Und dann wurde das aber immer größer. Und es war auch, wir wollten auch ein bisschen das nach außen tragen, dass auch Institutionen, die eben noch nicht mit dabei waren, dann dazu kamen. Und da haben wir dann das ein bisschen formalisiert. Ja.
Wer ist wir in dem Fall?
In dem Fall waren es so 6-7 Leute. Da war Rob Bloxall bei, der dann lange Zeit Vorsitzender war. Mhm. Da war vom CERN jemand dabei, François Flücquiget. Da war ein Italiener dabei, Enzo Valente. Und noch ein paar. Die offizielle Liste findet man im Reibdokument Nummer 1.
Ja, ja, ja. Verlinken wir.
Ja. Dann haben wir gesagt, ja, okay, wir wollen da ein bisschen mehr Reklame machen für unsere Treffen, ja, dass mehr Leute kommen, ja, und sich auch mehr anschließen können. Und es ging dabei wirklich nur darum, Erfahrungen auszutauschen. Ja. Mhm. Man muss sich vorstellen, dass die Welt absolut nicht so vernetzt war wie jetzt. Das Beste, wenn man gut dran war, hatte man ein funktionierendes E-Mail, was auch über verschiedene Netze funktionierte, sodass man wirklich jeden erreichen konnte. Mhm. Es gab noch kein Netz wie jetzt das Internet, was eben das Netzwerk ist für Computer. Es gab von jeder Computerfirma ein eigenes Netz, eigene Netzwerksoftware und so weiter. Ja, und dann haben wir uns halt getroffen und einer der Clubs, der sich da stark gemacht hat für, war die Europäische Unix User Group. Die gibt es inzwischen schon gar nicht mehr. Es war auch so eine Selbsthilfeorganisation, sag mal, die wo man in Erfahrungen ausgetauscht hat, wie funktioniert Unix, wie kann ich Unix auf den und den Rechnern laufen lassen und so.
Sind wir da jetzt für die zeitliche Einordnung immer noch in den 80ern?
Nee, da sind wir schon Ende der 70er, Anfang der 80er. Ja.
Ach du.
Ja. Aber diese European Unix User Group, die betrieb ihr eigenes Netzwerk, EUNET, ja, oder EUNET.
EUNET, ja, das ja. Ist mir schon mal untergekommen.
Ja, und die war also ein großer Spieler in dem Ganzen, was im Prinzip Mail war.
Ja.
Und Newsgroups für die Aficionados. Und diese European Unix User Group, da war ich aktiv drin. Wir haben seinerzeit in Dortmund zusammen mit Leuten aus Erlangen die deutsche Unix User Group gegründet, mhm. Und die deutsche Unix User Group hat dann dieses UUCP, Unix to Unix Copy Netzwerk in Deutschland ein bisschen gepusht und mitorganisiert.
Und die waren halt daran beteiligt, dass man
dann ging das natürlich über ein IP und die waren daran beteiligt. Mhm. Und wir suchen jetzt also einen Namen für diese Sache. Ja, also wie kam es zu Reib?
Da waren wir noch eine kurze Zwischenfrage, weil war das jetzt ein europäisches Ding oder weltweit oder sind die woanders auch auf die gleiche Idee gekommen parallel oder
Die Konstellationen waren sehr unterschiedlich. Sagen wir mal, Ende der 80er Jahre war in den USA so, dass die öffentliche Forschung finanzierten, mhm. Gibt es ja in den USA im Prinzip zwei große Fundingströme. Ja. Eins kommt von DARPA, APA, also vom Verteidigungsministeretat. Ja, das heißt nicht unbedingt, das missverstehen auch viele Leute, das heißt nicht unbedingt, dass das Militärforschung sein muss, sondern das ist auch Grundlagenforschung. Und den
ganzen IPv4 ist doch finanziert worden.
Das kam teilweise daher. Und die andere große Schiene für Finanzierung ist die National Science Foundation, also wenn ich jetzt mal auf Bundesebene da bin. Und beide dieser Institutionen haben gesagt, wir wollen IP-Netzwerke. Ja?
Ah, okay, das war eine ganz andere Voraussetzung.
Die haben also zum Beispiel das Internic finanziert, ja? Die haben John Postel finanziert als RFC-Editor. Mhm. Ja?
Den haben wir schon.
Den hatte er schon, ja. Und alle diese Sachen, und das war also mehr so, dass das Mainstream war, ja, mehr oder weniger. Und in Europa war die Voraussetzung ganz anders. Die europäischen Regierungen hatten gesagt, wir machen OSI von der International Standards Organization, und man musste IP mehr und weniger im Untergrund machen. Und es gab auch einige Gegenden in Asien, also größtenteils Japan und Korea, die das auch machten, aber das war auch mehr eine Untergrundgeschichte. Ja. Und
Dann brauchte man einen Namen.
Dann brauchte man einen Namen, genau. Wir sagten, wir müssen uns einen Namen ausdenken für die ganze Sache. Und keiner kam auf irgendwas Tolles. Und ich habe zu der Zeit für die europäische Unix User Group viel Vorträge gemacht über IP und über Netzwerke allgemein und so. Es musste, also da war in Florenz ein Meeting, und das war so gut organisiert, dass man da, da gab es auch Slides, aber Slides waren echt physische Dinge, die man auf einen Overhead-Projektor knallte. Also so durchsichtige Folie, draufgeschrieben. Und
aus der Schule kenne ich das auch noch.
Ja, genau. Das war die Technik, die es damals gab. Ja, Beamer, noch nie von gehört. Ja. Die hatten das so gut organisiert, dass das Mikrofon und das Rednerpult auf der einen Seite der Bühne war und der Overhead-Projektor auf der anderen Seite der Bühne. Ja? Weil dieser Konferenzsaal, der hatte noch nie von einem Overhead-Projektor gehört. Den mussten sie also auch besorgen. Und da war irgendwie, hatten sie Probleme, wo der Stecker war und so. Also die hatten das also so toll organisiert, dass auf der einen Seite der Bühne war der Overhead-Projektor und auf der anderen Seite das Rednerpult mit Mikrofon und auch keine drahtlosen Mikrofone oder sowas, ja. Und ich hatte dann gesehen, dass einige der Vortragenden dann halt immer von links nach rechts über die Bühne liefen. Und ich dachte mir, naja, das mache ich jetzt nicht. Und habe mir den nächstbesten Kollegen gepackt und habe gesagt, you turn my slides. Ja.
Wäre man heute wahrscheinlich schneller drauf gekommen.
Ja, der nächstbeste Kollege war John Quarterman, ein Texaner. Der war also meine Slides dann von einem zum nächsten. Ja. Nächste Folie bitte. Und ich bin ein fauler Hund und hatte, Anteil dieser Vorträge war immer eine Karte des Internet, ja, des europäischen Internet. Ging noch auf eine A4-Seite.
Die haben wir auch erwähnt. Ich glaube, die haben wir auch erwähnt. Die gibt es heute noch in der Wikipedia zu sehen, glaube ich.
Ne? Das ist
ach, das war das ganze Internet.
Das ist die wahrscheinlich vom ARPANET.
Ne? Ja, stimmt.
Europa ging damals auch noch auf eine. Und der vorige Vortrag war in Frankreich gewesen. Und in Frankreich mache ich es immer so, da sage ich, ich will euch meinem Französisch nicht aussetzen, aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr immer in Französisch fragen. Und um die Leute ein bisschen zu motivieren, habe ich dann auch auf meine Folien immer ein bisschen Französisch geschrieben. Und diese Karte, die hatte einfach eine Unterschrift, Réseau IP Européen, die europäischen IP-Netzwerke. Ja. Und als ich dann mit dem Vortrag fertig war, kam der Quartermann zurück und überreichte mir diese Folie und sagt, ihr sucht doch einen Namen für eure Untergrundbewegung. Ja, sage ich, ja, guck mal, steht hier. Ja. Ich gucke mir das an und ich sage, was meinst du? Und dann sagt er R-I-P-E. Ja, und so ist das gekommen. Echt wahr.
Ein Texaner.
So war mir Gott helfe.
Ein Texaner.
Ja. Es war uns nicht, aber keinem von uns aufgefallen. Ja.
Okay.
Und das war natürlich dann auch total genial, weil das eben auch wie eine Parodie war auf das Rare. Ja, und es war ein bisschen die Konnotation, die Zeit ist reif für das, ja. Und
ja, so,
Passte auf ganz vielen Ebenen.
Okay.
Und ich habe das den anderen gesagt und alle waren sofort Feuer und Flamme. Und dann wurde das reif.
Schöne Geschichte.
Der Trick an der Sache von reif war, wir haben uns halt absolut nicht formell organisieren wollen, weil wir wollten keine Angriffsfläche bieten für die, sagen wir mal, die Antagonisten von Internet, und wir wollten auch die Leute, die mitmachen, nicht in Verlegenheit bringen gegenüber ihren Finanziers. Ne? Dass also dann jemand gesagt hätte, hör mal, warum seid ihr Mitglied in einem Verein, der was macht, was wir eigentlich nicht wollen. Ja,
es war wirklich ganz, ganz lose, also nicht irgendwie institutionalisiert, auch nicht vereingegründet, sondern einfach
nur ganz bewusst, ja. Nicht institutionalisiert, bewusst, wie man heute so sagen würde, light, ja. Und keine Mitgliedschaft und nichts Formelles. Und die ganze Stimmung seinerzeit war auch mehr sehr, sehr pragmatisch. Also die Leute, die da hinkamen, die wollten wirklich was. Mhm. Ja, die wollten das aufbauen, die wollten von anderen hören, wie das geht, was funktioniert nicht. Mhm. Heutzutage, wenn ein Geek ein technisches Problem hat, dann geht er nach Stack Overflow und dann hast du sowas. Ja?
Gab es nicht.
Ein Wort. Das war die Motivation der Leute und deshalb war es ganz natürlich, dass wir nicht irgendeine Struktur hatten in Richtung Kleingartenverein mit Vorstand und formeller Mitgliedschaft und so. Das war gar nicht nötig. Die Leute, die das gemeinsame Interesse hatten, trafen sich. Mhm. Sehr vergleichbar im Prinzip mit der IETF. Ja, das ist auch irgendwie natürlich gewachsen. Hat auch ganz bewusst aus ähnlichen Gründen keine formelle Struktur. Mhm. Ja, und hat dann auch irgendwann sich die Internet Society suchen müssen. Oder sagen wir mal, es gibt Leute, die behaupten, die Internet Society ist aus dem Grund gegründet worden, weil es eine Dachorganisation, die IETF eine Dachorganisation
braucht. Also es gibt halt die Parallelen zwischen IETF und dem, was Reib und was heute Reib ist und beziehungsweise was dann wie. Es hat sich ja dann irgendwann in eine Organisation gewandelt und
Es ist sehr parallel eigentlich. Also Reib war einfach nur die Leute, die IP-Netzwerke betrieben, haben sich getroffen. Mhm. Ja. Und wir haben das dann in den ersten Meetings auch so gemacht. Da gab es also eine Zeit für Vorträge. Also im Prinzip am Anfang, wenn man sich die Protokolle anguckt, größtenteils Erfahrungsberichte. Ja. Mhm. Das funktioniert, diese Software funktioniert auf diesem Rechner, also wirklich so weit. Ja. Und Koordination, halt Koordination von E-Mail-Adressen und sowas. Okay. Und wir haben es aber so gemacht, dass die Zeit für die Kaffeepausen war immer genau gleich der Zeit für die Vorträge. Und das wollten auch alle, weil in der Kaffeepause kamen halt die persönlichen Kontakte zustande und dann konnte man auch mal Leute, die nicht so gut Englisch sprachen oder die nicht so extrovertiert waren, konnten auch mal dann Fragen stellen und so. Und es war also in den ersten 10 Jahren von Reif waren die Kaffeepausen legendarisch. Also das war einfach so.
Okay, ja. Und das war aber dann, da warst du schon an der Organisation dieser Treffen beteiligt?
Ja, das habe ich von Anfang an mitgemacht.
Ja.
Weil ich habe dann an der Universität Dortmund halt das deutsche EUNET gemacht und Ende der 80er Jahre war es so, dass ein Kollege, das war so organisiert, vielleicht muss ich das mit EUNET noch erzählen, kommen wir mal ein bisschen mehr von euch aufs Stöckchen. Die EUNET war so organisiert, dass es national organisiert war. Es gab also einen nationalen Zentralknoten. Mhm. Ja. Der Grund war nicht, dass wir alle so nationalistisch waren, sondern der Grund waren einfach die Telekom-Tarife, die Gebühren. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, was das seinerzeit alles gekostet hat. Und es war so, dass die Ortsgespräch, Ferngespräch schon eine Größenordnung teurer waren, ja, also im Vergleich. Aber internationale Kommunikation war so etwas von überteuert. Es gab Monopole, ja. Dass es eigentlich Sinn machte, alles national zu konzentrieren und dann nur einmal über die Grenze zu bringen. Und dadurch gab es halt einen nationalen Zentralknoten, weil es gab neben E-Mail, was ja so mehr oder weniger hin und her geht, auch noch Newsgroups. Und das war so sozusagen eine zentrale Netzzeitung. Ja. Mhm. Und wenn man diese Newsgroups verteilen wollte, war es total unsinnig, die mehr als einmal über eine Staatsgrenze zu transportieren, eben wegen der hohen Kosten.
Okay.
Ja? Und deshalb war die Organisation von EUNET eigentlich so, dass es in jedem Land einen Zentralknoten gab, der halt die internationale Kommunikation macht und die Kosten teilte man auf eine oder andere Weise. Ja, war einfach rein ökonomisch. Ja. Und es gab halt in Europa einen Zentralknoten, der war in Amsterdam am Zentrum für Wiskunde und Informatika, so, im Prinzip in sowas wie die GMD, wenn man es mal auf in deutscher Äquivalent. Mhm. Und Die hatten dann eine Verbindung nach USA und in andere Weltteile. Nach demselben Prinzip. Also möglichst die Ferngespräche auch nur einmal machen.
Okay, ja. Und so kam es dann eigentlich zum Standort Amsterdam, wo Reib heute auch immer noch verortet ist.
Genau, das ist eine der Gründe, warum Amsterdam eigentlich auch mit dem M6 und so so gewachsen ist.
Ja.
Und was dann Ende der 80er Jahre passiert ist, dass das halt auch schwer wuchs und die Leute, die das da machten, da war ein Mann, Piet Beertema, der da viel an der Mail-Konfiguration die sagen wir mal aufrechterhalten hat, und damals war es auch so, dass zum Beispiel E-Mail und so, da musste man das schon die Computer, die das machen, händisch überwachen. Die waren immer überlastet, die Verbindungen waren immer überlastet. Und das ging alles relativ automatisch, aber man musste schon mal jede Stunde oder zwei hingucken, ob noch alles lief, und mal hier dran drehen und mal da dran drehen. Also ich habe es immer mit einer Dampflokomotive verglichen. Im Prinzip fährt die, aber wenn der Lokführer und der Heizer nicht wissen, an welchen Schräubchen sie ab und zu drehen müssen, dann fährt die nicht. Ja. Und der Kollege, der war eben doch durch das Wachstum ein bisschen überlastet. Mhm. Und man suchte halt jemanden, der ihn da schnellstmöglich entlasten konnte. Und dann habe ich gesagt, ach ja, ein Jahr oder zwei im Ausland ist nicht schlecht auf dem Lebenslauf. Mhm. Und ich kann ja noch ein bisschen warten mit meiner Doktorarbeit. Ja. Und so ging das dann. Und da kam ich dahin.
Was hast du studiert?
Ich habe Informatik studiert. Noch zu einer Zeit, wo sie mich immer gefragt haben, zu welcher Zeitung ich denn wollte. Weil keiner wusste, was Informatik ist.
Okay, und dann bist du dahin?
Dann bin ich dahin und wurde da holländischer Beamter, also und in einer staatlichen Forschungseinrichtung. Das war übrigens ganz tolle Zeit, weil die waren echt natürlich gut vernetzt. Also das war natürlich schöne Geschichte für mich und andererseits auch sehr international orientiert. Also die Gruppe, in der ich da gearbeitet hatte, da waren die Niederländer in der Minderheit. Also da wurde Englisch gesprochen, ja, und es passierten interessante Dinge. Zum Beispiel zwei Türen weiter war Rido von Rossum. Ist nicht mehr so bekannt, aber das ist der Urheber von Python.
Ja. Ah, okay. Ja.
Noch eine Tür weiter war Steve Pemberton, der heute in im Web World Wide Web Consortium eine sehr prominente Rolle spielt. Es war einfach, da wollte man, also als Geek und so, wollte man da gerne hin. Also es war wirklich ganz schön.
Also da sind auch, hat man so gespürt, dass da auch Sachen passieren? Also war klar, dass das gerade, also ich meine, das sind ja schon Python, den Erfinder oder Vater von Python, das ist natürlich schon
ja, gut, eine, aber schon damals, eine coole Nummer. Damals, ich hatte, glaube ich, schon angefangen dran zu arbeiten, ich weiß es nicht mehr genau, aber das war ein großer Streitpunkt, also das wird nie was. Also, das war auch das Schöne, halt diese, sagen wir mal, geekige Streitkultur, ja. Das war nie langweilig, also echt nicht. Und Amsterdam ist sowieso eine tolle Stadt, mal ab davon.
Also das, wenn ich das so höre, du gehörst also wirklich so zum Urgestein quasi. Du hast die Anfänge so richtig mitgemacht.
Ja, ne, wie ich gesagt habe, mein Charakter und mein Charakter und meine Fähigkeiten liegen halt im Pionier, was Neues machen, ja. Mhm. Und Leute dafür begeistern. Das ist also das ist das, was mir Spaß macht, lass ich mal so sagen. Ja.
Okay, und dann wie kam es dann dazu, dass Reib oder dass die noch nicht Organisation, sondern die Gruppe, die sich so bezeichnet hat, dann haben wir ja schon von Anfang an die Aufgabe so ein bisschen übernommen zu koordinieren mit den E-Mail-Adressen, das hast du eben schon gesagt, und auch mit den Internetadressen. Das heißt, weil das ist ja dann, daraus ist ja dann so die Hauptaufgabe, wo man jetzt Reib,
also ja, das so mit ist, Reib das, assoziiert. Das ist relativ natürlich entstanden, ganz parallel zur IETF. Irgendwann treffen sich nicht mehr 10 Leute, sondern 100 Leute. Mhm. Ne? Irgendwann wirst du als Anlaufstelle so bekannt, dass jeder, der halt sich mit dem Internetprotokoll beschäftigen will, sagt, oh, da können wir mal anrufen, da gibt es Informationen. Mhm. Ja? Und dann kommst du sehr schnell an die Stelle, wo du sagst, ich brauche ein Sekretariat. Ja? Also ich brauche jemanden, der die Meetings organisiert und so. Das kann man nicht mehr durch Freiwillige machen.
Ja.
Und das Wesentliche, was der sagen wir mal, der Auslöser war, um jetzt zu sagen, okay, wir müssen jetzt was organisieren, war die RIPE Database. Also wir haben dann angefangen, für die Koordinierung halt die Adressen der Leute zu sammeln, die IP machten. Erstmal nur wirklich eine Adressenliste. Danach wurde ziemlich schnell deutlich, dass, wie ich vorher schon gesagt habe, die Leute sich IP-Adressen, IPv4-Adressen aus dem Finger gesogen haben. Mhm. Ja, und wenn sie sich dann verbinden wollten, natürlich ein Problem hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann sollten wir zumindest mal eine Liste erstellen, wer welche Adressen benutzt, ja, und eine Verbindung herstellen zum Internet, die damals die Aufgabe hatten, das für die USA zu tun. Die gab es
da schon,
die gab es da schon. Die wurden ja auch vom Staat bezahlt.
Okay. Also da hat man sich dann auch ausgetauscht. Ich meine, für die war es ja dann auch ganz, ganz, ganz spannend, die IP-Adressen zu haben. Also ich meine, da gab es ja keinen Austausch bis dahin.
Naja, das schon. Die Leute, die ein bisschen einen Weitblick hatten, die haben gesagt, okay, ich sorge mir keine IP-Adresse aus den Fingern, sondern ich rufe in Palo Alto an, oder in Stanford in dem Fall, und besorge mir eine da. Das war natürlich nicht so ganz so einfach. Aber dann kommt halt sofort die Geschichte, dass irgendwann natürlich die Pfennigfuchse ankommen und sagen, hört mal, ihr werdet hier nicht von der US-Regierung bezahlt und weltweit und so weiter. Mhm, also, verschiedenste Interessen. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir dann mal lokal. Und da brauchen wir auch Leute für. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt ein Sekretariat gründen. Das Problem war nur, dass die meisten Nutzer von Internet eben immer noch aus der öffentlichen Hand finanziert waren und ein großes Problem hatten, mit einer Organisation zu gründen, die im Prinzip, sagen wir mal, ihre Geldgeber verstören könnten. Ja,
okay. Ja. Ja.
Und das hat also dann ein Jahr oder zwei gedauert. Und dann ging es genial weiter, weil wir dann gesagt haben, okay, Rare kann das auch organisieren. Und Rare war, sagen wir mal, unverdächtig. Ja. Mhm. Und wir haben es dann halt, es hat zwei Jahre gedauert, bis wir Rare davon überzeugt haben, dass sie das echt machen wollten. Ja, das kam dann auch so, dass es halt innerhalb Rare, was ja ein Club war von den nationalen Research-Netzwerken, immer mehr gab, die sagten, ja, unsere User wollen das. Ja. Mhm, und die haben dann sich in alle möglichen Konstruktionen ausgedacht, wie sie dann das trotzdem machen konnten und noch politisch korrekt waren. Ja. Okay. Die Einzigen, die es ein bisschen Dreck gemacht haben, waren die Niederländer. Die haben gesagt, wir dulden das. Die dulden ja auch Softdrogen. Mhm. Nicht? Dann dulden konnten sie schon und dann haben sie gesagt, okay, wir dulden das. Ja.
Okay.
Und die Skandinavier, die haben noch jahrelang, die waren auch sehr schlau, die haben noch jahrelang gesagt, wir machen Multiprotokollnetzwerke. Also wir machen OSI und IP und das. Ja, dass in Wirklichkeit natürlich der Einzelverkehr IP war, das musste man den Geldgebern ja ab einem gewissen Level nicht mehr sagen. Ne? Und das war dann also schon so, dass es konnte. Und dann haben wir genügend Stimmen gesammelt innerhalb von Rare, dass Rare das organisiert hat. Ja. Und dann im Prinzip aber auch so gesagt, ihr organisiert das formell, ja. Wir sammeln Geld ein dafür, auch von euren Mitgliedern, aber auch von so Sachen wie Eunet. Und das wird vollkommen unabhängig von euch, ja.
Okay.
Also viel politisches.
Ja, okay.
Und dann wurde das ausgeschrieben. Das ist auch noch eine schöne Anekdote.
Ausgeschrieben?
Ja,
natürlich.
Etwas informeller. Also europäische Ausschreibungen, weiß ich nicht, gab es noch nicht. Ich wurde beauftragt, zusammen mit Yves de Villers aus Frankreich und Rüdiger Volk, der heute bei der Telekom arbeitet und einigen hier bekannt sein dürfte, ein Businessplan hieß das dann, zu schreiben für dieses Sekretariat. Ja. Das habe ich dann, glaube ich, 90 muss das gewesen sein, dass wir das gemacht haben. Das ist Reibdokument irgendwo ganz unten. Es ist dokumentiert mit Autor und allem. Das Ding hat 2,5 Seiten. Und sagt, wir brauchen ein Sekretariat, das muss das und das und das machen, das muss die und die IT-Ausstattung haben, also so detailliert, also wir waren da nicht besonders formell. Und das sind zwei bis drei Leute. Ja? Wer will das gerne machen? Und dann gab's halt also Rare, die waren schon ein bisschen mehr aus dem öffentlichen Dienst, die haben dann ein Evaluationskomitee gemacht, das musste zwei Dinge machen. Das musste einen Direktor dafür einstellen, also ein Direktor über zwei Leute, ja, aber gut, ein Chef. Und es musste einen Platz finden, wo es stattfinden konnte. Mhm. Und dann haben sich mehrere auf den Platz beworben und mehrere auf den Direktorposten. Und als ich der Rauch gelüftet hatte, war ich der Direktor und Amsterdam der Platz. Weil ich hatte in meinem Bewerbungsschreiben geschrieben, ich mache das sehr gerne, aber nur in Amsterdam, weil ich nämlich gerade Kinder gemacht hatte, die noch geboren werden mussten und so. Und dann haben wir gesagt, nee, umziehen wollen wir nicht. Und im Übrigen war das eine sehr glückliche Entscheidung, weil das hinterher uns unheimlich geholfen hat, eine internationale Belegschaft aufzubauen. Wenn man das irgendwo in Kleintupflingen macht, dann kriegt man nicht Leute aus ganz Europa und überall dahin. Und Amsterdam ist da doch schon eine ziemlich ideale Ecke, weil man halt als junger Mensch da gerne hin will und auch überleben kann, wenn man keine andere Sprache spricht als seine eigene Muttersprache und Englisch.
Und so. Das war dann welche Organisation?
Das war dann das RIPE-NCC, was dann dahinter herauskam. Ganz, ganz analog zu der Internet Society und IETF, wo die IETF halt dasjenige ist, was keine Rechtsperson hat und ganz informell ist. Und die Internet Society ist eine Rechtsperson und macht alles, was eine Rechtsperson machen muss. Ist das im halt mit RIPE und RIPE-NCC. RIPE ist immer noch keine Rechtsperson, ist eine total informelle Geschichte und RIPE-NCC ist die Rechtsperson, die alles machen muss.
Und das ist aber eine Non-Profit
ist auch eine gemeinnützige Organisation. Mhm. Nur zu dem Zeitpunkt, über den ich jetzt gesprochen habe, bestand halt diese gemeinnützige Organisation nicht, sondern wir haben gesagt, okay, das macht RARE für uns. Ja. Die auch im Prinzip eine gemeinnützige Organisation waren, einfach nur dieser Dachverband der nationalen Research-Netzwerke. Und das hat sich dann ein paar Jahre später abgekoppelt, weil es dann so war, dass das RIPE-NCC 40 Mitarbeiter hatte und RARE irgendwie 5 oder 6. Und dann war es wirklich so, wie man das schon schön auf Norddeutsch sagt, the tail wagging the dog. Mhm. Und dann wurde ganz klar, das muss auf eine eigene Rechtsgrundlage gestellt werden. Aber das war dann schon zu dem Zeitpunkt, wo die Political Correctness keine Rolle mehr spielte. Da waren dann schon so viele auch Privatunternehmen an IP und so, da war das Internet durchgebrochen, ja.
Und da war dann eigentlich schon die Aufgabe der Organisation mitgewachsen, ne? Die war schon angetragen und das war schon etabliert eigentlich.
Ja, gut, wie gesagt, ich habe das Lustige, was ich sagte mit Anekdote, ist, ich habe diesen Businessplan geschrieben und habe mich dann 2 Jahre später, als wir dann das mit RARE gemacht hatten, auf die Stelle beworben und ich habe dummerweise nachdem ich dann den Zuschlag gekriegt hatte, erst nachdem ich den Zuschlag gekriegt hatte, die Spezifikation wieder gelesen. Ja, und dann habe ich gedacht, oh, das wird aber schwierig. Aber gut, wir haben das hingekriegt, das war gar kein Problem. Aber da stand halt drin, innerhalb von 5 Jahren oder so, musst du nachlesen, ist alles öffentlich, auf 5 Leute wachsen könnte. Was dann aber passierte, war der Internet-Bubble. Ja.
Ja.
Und das war auch die Zeit, wo wir dann das losgekoppelt haben von RARE. Als ich wieder wach wurde, als ich wieder auftauchte oder so, hatte der Laden 40 Leute. Ja, da habe ich nie, sowas wollte ich nie. Ich habe gesagt, ich bin Pionier, ich bin keiner, der was verwaltet. Ja. Und dann haben wir eben geguckt, wie organisieren wir das, wenn wir es jetzt loskoppeln wollen von RARE. Und dann haben wir ganz deutlich gesagt, es muss ein Verein sein. Ja? Mhm. Wo der Grund ist, dass es eine demokratische Struktur ist. Ja? Die Mitglieder haben das Sagen in einem Verein. Mhm. Die Mitglieder geben das Geld, ja? Und haben das Sagen in einem Verein. Und das war auch nach meiner Meinung immer noch eine sehr die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Wir haben also wirklich einen Verein nach niederländischem Recht gegründet, wo alle, die eben Dienste abnehmen, und das sind im Wesentlichen halt die IP-Adressen, was du eben schon gesagt hast, Mitglied werden. Und der Verein hat ganz analog zu einem deutschen Verein einen Vorstand, eine Mitgliederversammlung und wird wirklich von bottom-up, von unten her,
organisiert
und
die Richtung vorgegeben,
genau, das Personal, also der Direktor heißt er dann, kriegt seine Weisungen vom Vorstand und der Vorstand wird gewählt von den Mitgliedern und es gibt eine Satzung und den ganzen Kram. Und das waren dann am Anfang ein paar hundert Mitglieder, kleine hunderter Zahl, jetzt sind es inzwischen über 10.000.
Okay.
Und im Prinzip, wer sind die Mitglieder? Das sind halt alle, die IP-Adressraum nötig haben oder die Sache an sich unterstützen wollen. Aber die Größten sind es halt, die IP-Adressraum nötig haben. Und das sind wiederum in der Regel Internet-Service-Provider und so. Und es gibt halt da riesengroßen Unterschiede. Also es gibt irgendeinen, der in Ostsibirien in einer mittelgroßen Stadt einen ISP hat, an der einen Ecke, bis zu Sachen wie Telekom und so weiter und so weiter. Ja. Naja, vielleicht muss man jetzt auch noch erklären, halt, das ist eine andere Dimension, nicht, warum wir das auf europäischer Ebene organisiert haben.
Mhm, ja.
Das hängt zusammen mit, was in deiner Folge 1 der Clemens ganz gut erklärt hat, ist eben, dass eine Delegation of Authority stattfindet. Mhm. Aber im Prinzip würde ich das gerne nochmal von der anderen Seite her aufziehen. Es ist nämlich sehr deutlich so, dass Form follows Function, wenn man sich anguckt, wie die Adressierung läuft auf dem IP-Layer, und das ist egal, ob es V6 oder V4 ist, ist so, dass die Adressen halt eine Hierarchie haben. Mhm. Ja, wie Clemens das immer so schön gesagt hat, es ist eigentlich letzten Endes nur der Postbote, der auf Namen und Hausnummer guckt.
Ja.
Und deshalb müssen die Adressen, kann man die Adressen dann nicht willkürlich vergeben, ja, also einfach durch alle Internetmaschinen durchnummerieren, sondern die topologisch, also jetzt wo die Netzwerkkabel herlaufen und wo die Router sind, dicht beisammen sind, müssen auch Adressen haben, die mit den gleichen Bits anfangen. Mhm. Ja. Deshalb ist es auch logisch, dass man die Adressen lokal vergibt. Mhm. Ja. Dass also alle Kunden, die bei der Telekom angeschlossen sind, die gleichen Bits haben, mit denen ihre Adresse anfängt. Sodass also jemand, der ganz weit weg ist, nur diese Bits braucht, um zu sagen, okay, Richtung Telekom. Mhm. Ja. Und deshalb ist es auch logisch, dass die Adressen vergeben werden von den ISPs, von den Service-Providern. Also wenn du jetzt guckst nach den Konsumenten oder so, sind das also dann die Telekoms und so. Und wenn du guckst nach den Rechenzentren, sind das halt dann die Rechenzentren. Mhm. Ja. Deshalb macht es auch Sinn, dass Google eigene Adressen hat. Ja. Es ist halt so, dass alles, was irgendwo am selben Router hängt oder dicht beieinander ist, halt Adressen haben muss, die mit denselben Bits anfangen. Mhm. Ja. Und deshalb ergibt sich natürlich so eine Hierarchie, wenn man sagt, okay, wenn man es jetzt, sagen wir mal, top-down betrachtet, hat irgendeine alle Adressen, also es ist in dem Fall die IETF, der IANA, einen Teil der IANA gegeben, ja. Die IANA kann aber nicht, sagen wir mal, jedem irgendwo in Ostsibirien Adressen geben, ja, das wäre viel zu zentralistisch, also regelt man das so, dass es eine Stufe darunter gibt, ja.
Die IANA, das ist, da müsste ich jetzt gerade tatsächlich selber nachgucken. Entschuldigung, jetzt bin ich jetzt aus dem Konzept.
Ja, gut. Der Trick ist, es ist alles organisch gewachsen.
Ja, ja.
Clemens hat schon dargelegt, dass es den John Postel gab, der seinerzeit in der Gruppe von Leuten, die das ARPANET aufgebaut haben, die Rolle übernommen hat, alle Dokumente zu sammeln. Ja. Mhm. Dann gab es auch eine Notwendigkeit, die Adressen zu vergeben, also ein Buch zu führen, für wer welche Adressen benutzt. Ja. Das hat er auch gemacht. Ja. Das wurde nachher immer mehr Arbeit. Ja. Und dann wurde das formalisiert und es gab auch Geld von der öffentlichen Hand in den USA, die das dann finanziert haben, auf welche Weise auch immer. Und aber es war sehr personifiziert. Das war halt der Kerl, der das machte. Der hatte eine ganz natürliche Autorität, sehr, als Mediator war der immer fantastisch. Also wenn also die Nerds persönliche Probleme miteinander hatten und deshalb ein Problem nicht gelöst werden konnte, hat er allen zugehört und manchmal gar nichts gesagt und sie haben sich geeinigt. Das ist echt ein fantastischer Kerl, also die größte Bewunderung überhaupt. Also es ist echt jemand, ich glaube, jeder kennt sowas, man hat ein Problem, gerade als Nerd oder so, kommt irgendwo nicht weiter mit einer Implementation oder so und geht dann hin zu einem Kollegen und erklärt ihm, was das Problem ist, und während man das erklärt,
Und der hatte
genau dasselbe, also was man auch bei der Telefonseelsorge, sein erstes Prinzip war, nie was zu sagen. Ja, also zuzuhören, Fragen zu stellen, wenn irgendwas unklar war, aber nicht sofort, wie das ja so viele Nerds machen, sofort zu sagen, das musst du so und so machen, sondern der hörte sich das einfach an. Und in mehr als der Hälfte der Fälle ist dann selbst drauf gekommen.
Erinnert mich so ein bisschen an Momo von Michael Ende.
Genau.
War doch Michael Ende, ne?
Ja, Momo, war Michael Ende.
Genau, gleiche Prinzip. Sie hat immer nur zugehört.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Und das war seine Stärke. Und deshalb, so kam das auch, dass er dann diese Rolle kriegte, die AFCs zu verwalten und die Nummern zu verwalten, weil natürlich spielen sich in einem Feld, wo neue Sachen erfunden werden, sind natürlich persönliche Konflikte auch da. Und gerade Nerds sind ja immer sehr von überzeugt von ihrer eigenen Lösung und so. Ne? Und wenn du dann einen hast, der diese natürliche Gabe hat, ja, und die auch noch einzusetzen weiß, dann war das eine natürliche Rolle für den. Mhm. Ja, der wurde nicht gewählt oder so, der hatte einfach, war einfach eine natürliche Autorität. Ja, und der hieß, der hat dann irgendwann mal gesagt, okay, diese Funktion nenne ich jetzt mal IANA, damit ich sie irgendwo finanziert kriege. Ja. Ja. Und die ist dann hinterher, das heißt Internet Assigned Numbers Authority.
Okay.
Ja. Und die ist dann übergegangen an ICANN später. Und wenn man sich also so anguckt, hatte IANA all die Adressen, konnte sie aber nicht weltweit verteilen und dann ging es sehr organisch und jetzt sind wir ja im requestforcommons.de. Wenn man es also nachlesen will, der erste RFC, wo sowas auftaucht, ist 1366, übrigens geschrieben von Elise Gerich, die seinerzeit beim NSFnet NOC war. Mhm. Und auch die auch einen Vertrag hatten für Network Information Center und die übrigens jetzt wieder Chefin der IANA ist, aber nach einigem Umschweifen. Es ist sehr interessant. Es ist dieselbe Person, eine sehr nette Person im Übrigen, die persönliche Freundin, also ich bin nicht ganz unvoreingenommen, die halt sozusagen den RFC geschrieben hat, der das alles beschreibt und dann 1520. Ja, wir müssen mal gucken, von wann der ist. Der müsste sein von Anfang 90er Jahre.
1992, ja. Oktober 1992.
Ja, ja, jetzt also mehr als 20 Jahre später den Job macht. Aber gut, es war natürlich klar, dass das, sobald dieser Internetboom halt einsetzte, dass das nicht zentral weltweit geregelt werden konnte. Mhm, und wie gesagt, okay. Wie ich eben erklärt habe, ist es natürlich lokal besser geregelt. Und deshalb haben wir auch hier in Europa sehr schnell gesagt, wir wollen den ISPs und den Internetbetreibern Adressblöcke geben, sodass die weiterverteilen können. Ja. Wir wussten aber aus dieser Zusammenarbeitsgeschichte, die wir eher hatten, dass es wichtig war, aufzuschreiben, wer welche hatte und nicht nur aufzuschreiben in irgendeinem geheimen Büchlein, sondern auch zu publizieren, dass wenn also jetzt zum Beispiel, was ja schon mal vorkam, bevor diese ganze, sagen wir mal, Cyberwar erfunden wurde,
ja,
passierten, sagen wir mal, Störungen einfach aus Softwarefehlern, menschlichen Fehlern oder so, gar nicht mal bösartig.
Ja.
Und wenn man dann also plötzlich irgendwie 64 Kilobit pro Sekunde Traffic, was ungefähr heute 64 Gigabit entspräche, relativ zur Kapazität Traffic von irgendwo her kam, war es schon ganz nützlich, wenn man irgendwo nachschlagen konnte.
Von wem kommt denn das?
Von wem kommt denn
das? Wer DOS denn hier gerade?
Wer DOS denn hier, DOS uns gerade, genau. Und deshalb hatten wir gesagt, okay, wenn wir das so machen, dann müssen wir aber auch eine Struktur haben, dass wir halt diese Datenbank pflegen. Und so eine Datenbank pflegen, das macht man nicht mehr mit Freiwilligen. Das geht einfach nicht. Da muss man schon Leute haben, die dafür bezahlt werden. Das macht man auch nicht mit sagen wir mal Nerds, die das Internet aufbauen, sondern da muss man schon einen anderen so Typ haben, der das macht. Und die müssen bezahlt werden. Das kann man nicht mehr. Freiwillige machen das nicht mehr. Wir haben es angefangen. Ich weiß nicht, die Reibdatenbank habe ich selber zwei oder drei Protokollgenerationen oder Implementationsgenerationen gemacht. Irgendwann geht das nicht mehr mit einer Person. Und dann haben wir eben gesagt, wir brauchen dieses RIPE-NCC. Mhm. Ja. Also einerseits, um die RIPE-Meetings zu unterstützen, ja. Andererseits, um Fragen zu beantworten, also sozusagen als Informationszentrum zu sehen, aber auch halt um diese Datenbank beizuhalten. Und da war es am günstigsten, es ist natürlich so gewachsen, das auf europäischer Ebene zu regeln, weil, sagen wir mal, da die wenigsten nationalen Querelen reinspielen konnten.
Okay.
Wo ich noch besonders stolz drauf bin, ja, bevor du die nächste Frage abfeuerst, ist, dass wir die Ersten waren. Ja, das wissen die wenigsten. Also wir haben das Prinzip der Regional Internet Registries, also dieser regionalen Geschichten, wirklich hier in Europa erfunden. Das gab es auch in den USA nicht. In den USA wurde das halt von der öffentlichen Hand finanziert. Da gab es keine demokratischen Strukturen. Das hat irgendein Programmmanager hat gesagt, ihr macht das und das. Ja. Also die sagen wir mal, die bottom-up demokratische Struktur, die haben wir hier in Europa erfunden und dann exportiert. Ja. Die nächste Region, die das dann gemacht hat, war die Asian Pacific Region mit APNIC in Tokio. Und die haben meines Erachtens einen großen Fehler gemacht, indem sie nicht verhindern konnten, dass es auch nationale NICs gibt. Also die haben so eine dreistufige Struktur in einigen Ländern, wie zum Beispiel China und Japan. Das heißt, die haben einen Asia-Pacific-NIC und dann haben sie noch ein nationales NIC immer dazwischen. Und da die Interessen sich manchmal widersprechen, haben die da schon einige Probleme. Und dann kam erst, der dritte war erst das für Nordamerika, Aaron, weil dann irgendwann natürlich die öffentliche Hand mal gesagt hat, ja, das ist hier eine Industrie und das wollen wir nicht mehr finanzieren. Und der Druck von unten kam auch, dass die Internetindustrie und all die ISPs gesagt haben, ja, das ist eigentlich nichts, was die öffentliche Hand machen muss und kontrollieren muss. Und dann haben sie Aaron gegründet, auch im Prinzip als so ein Verein, mehr oder weniger so ein Verein. Die Struktur dieser Regional Registries ist nicht 100% immer abgekupfert, das ist wohl angepasst an regionale Gewohnheiten und so. Aber im Prinzip ist es in jedem Fall mehr eine Bottom-up-Geschichte, wo die Service-Provider schon was drin zu sagen haben. Und dann später kam dann noch Afrika dazu. Also wir hatten, erst war Afrika aufgeteilt, sagen wir mal irgendwo am Äquator, da war Nordafrika, hat das RAP-NCC mitverarbeitet. Da war im Wesentlichen, im Vergleich zu dem Internet-Bubble, was dann hier so passierte, war Afrika zu vernachlässigen. Nicht? Das war nicht viel Arbeit. Mhm. Und südliches Afrika machte Aaron. Und dann haben wir aber, sieht man doch sehr deutlich, dass die lokalen Gepflogenheiten, naja, die sind auch nicht homogen in Afrika natürlich, aber und die Bedürfnisse halt andere sind. Und dann haben wir die Afrikaner doch sehr stark stimuliert, um da auch selber was aufzuziehen und auch Geld gegeben und Erfahrungen und so weiter.
Und da sind wir jetzt so, bis dann alle mal so weit waren, in welchem Jahr ungefähr?
Mitte der 90er. Ende der 90er. Ich glaube, Afrinik müsstest du mal gucken. Ich glaube, es ist eher Ende der 90er. Ja. Okay. Ja. Aber was mir wichtig ist eben als sagen wir mal, ein bisschen chauvinistisch, ist eben die Idee dieser Bottom-up Regional Registries ist wirklich eine europäische. Und wir waren dann nicht nur die Idee, sondern wir haben auch die erste Implementation gehabt. Ja.
Ja, das wusste ich nicht.
Schulterklopf.
Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich schon echt schön. Und vor allen Dingen, dass es dann auch so ähnlich überall auch in der Organisation übernommen wurde.
Ja, ja. Der Trick mit diesen Geschichten ist, dass wenn die Voraussetzungen plötzlich da sind für was,
ja. Ja,
dass dann die Strukturen sich und die Lösungen sich immer sehr ähneln. Mhm. Ja. Genauso wie es kein Internet gäbe ohne Local Area Networks. Ja. Oder wie es kein sagen wir, Internet, wie wir es heute kennen, ohne Deregulierung der Telekommunikationsdienste. Ja. Also wenn wir jetzt immer noch nur eine Postorganisation, das war ja seinerzeit noch die Bundespost, hätten, dann gäbe es wahrscheinlich auch kein Internet, weil die ganze Technologie halt einem Kommunikationsmonopolisten halt total antagonistisch ist. Mhm. Ja. Und dann gab es natürlich auch die, was dann der Personal Computer hieß. Nicht? Also, all die Puzzlesteine kommen zusammen und dann sieht man, dass die Lösungen, die Leute finden, zwar nicht hundertprozentig gleich sind, aber ähnlich. Mhm. Ne? Diese Similarity, die man dann kriegt. Ne?
Ja, es ist muss eine interessante Dynamik damals gewesen sein, so wie das alles so. Ja, vor allen Dingen, wie du schon sagst, irgendwie die Organisationen, diese so ähnlich kam. Hat man damals schon Kontakt gehabt miteinander? So
aber natürlich, ja, sicher. Also an der Geschichte
also haben wir
viel Kontakt gehabt. Ja, nee, sicher. Wie gesagt, die AFCs 1366, 1466 sind auch nicht entstanden ohne Input von uns. Ja? Wenn man das also nachliest, ist der entsprechende Input da drin. Die steht nicht immer unbedingt in den Acknowledgements. Mhm. Da gab es dann noch irgendwie Political Correctness, aber wenn man es genau liest, in 1366, glaube ich, stehen schon eine Blaupause drin für Regional Internet Registries. Also was sind die Voraussetzungen? Also Bottom-up-Unterstützung, mhm, technische Expertise und so ein paar Punkte. In meiner Erinnerung ist es so, dass ich die, glaube ich, aufgeschrieben habe.
Ja. Ach.
Ja. Ja. Aber da das ein Dokument war, was im Prinzip die amerikanische Politik beeinflussen musste, haben wir dann gesagt, ja, okay, bitteschön. Okay. Mhm. Ja,
also Politik scheint da ja schon immer wieder so ein Thema zu sein und immer wieder aufzutauchen, dass man da ja möglichst sein Ziel erreicht, ohne Leuten auf den Schlips zu treten, ja, und ohne Steine in den Weg gelegt zu bekommen. Und
unser Interesse war seinerzeit ganz klar, wir wollen dieses Netz aufbauen. Wir haben gesagt, das ist die Technologie, die wollen wir und die wollen wir nicht aus irgendeinem ideologischen Grund, ja, sondern die wollen wir, weil wir das selber benutzen wollen. Mhm. Ja, mhm. Ja. Und wenn irgendwelche, sagen wir mal, politischen oder ideologischen Hindernisse waren, wurden die umschifft, die wurden nicht frontal angegriffen. Ja, weil wir waren uns total sicher, dass wir das haben wollten. Wir waren uns auch relativ sicher, dass das die Technologie ist der Zukunft. Ja, und wir haben ganz am Anfang gar nicht mal ausgesprochen, vielleicht manchmal über ein Bierchen ausgesprochen, aber die Taktik gehabt, eine ideologische oder politische Debatte zu führen, hat keinen Sinn. Wir machen einfach. Ja.
Ja. Es ist ja auch wahrscheinlich, ich meine, wenn man schon weiß, ja, dass wenn man jetzt da zu laut Dinge sagt, dass man dann da aufgehalten wird und eigentlich auch keinen Bock und keine Zeit hat, sich damit zu beschäftigen.
Das ist nur kontraproduktiv.
Ja, ja, ja. Okay, dann würde ich jetzt mal noch ganz gerne auf Reib heute oder Reib NCC heute.
Ja, Reib NCC heute ist ein Verein mit 13.000 oder 14.000 Mitgliedern. Mhm. Ja. Diese Inflation an Mitgliedern kommt auch daher, dass die IPv4-Adressen sozusagen aufgebraucht sind.
Ich habe tatsächlich heute oder gestern auf der Seite von Reib NCC mal ein bisschen geguckt und ganz groß, okay, der letzte /8 ist angebrochen. Und ja, es werden immer weniger.
Und wir haben vielleicht muss ich noch ein bisschen über Reib und Reib NCC heute erzählen, bevor ich auf die politischen Feinheiten komme. Also Reib NCC ist ein Verein mit, wie gesagt, 14.000 Mitgliedern, mhm, ungefähr 140 Vollzeitstellen. Ja, ich schlag auch immer mit den Ohren. Ist zwar gemeinnützig, aber nicht arm. Das Reib NCC macht im Prinzip heute immer noch die Adressvergabe. Das ist ein zentrales Ding. Mhm. Wir organisieren immer noch die Reib-Meetings, also unterstützen Reib an sich. Also, wir machen aber auch, was man heutzutage halt nicht vernachlässigen kann, viel Propaganda und Kontakt mit der Politik und den Beamten in allen Ländern, in denen
ich würde es ja nicht Propaganda nennen, ich würde es ja schon politische Arbeit nennen.
Ja, gut, ich nenne es Propaganda, aber gut, es ist man, der englische Begriff, der das also ein bisschen verschönt, ist Outreach und Government Relations, ja. Man muss es so verstehen, dass wir eben, wie gesagt, eine Selbstregulierungsorganisation sind. Mhm. Ja? Und das Internet im Prinzip hier alle Lebensbereiche durchdringt, dann sind natürlich diejenigen, die das öffentliche Interesse in ihrem Aufgabenbereich haben, wie Politiker und Beamte, also Exekutive und Legislative, natürlich daran interessiert, dass das gut geregelt ist. Ja, und wir müssen sie halt davon überzeugen, dass unsere Selbstregulierung halt funktioniert. Ja. Und das haben wir halt lange Zeit durch Umschiffen gemacht, wie ich das eben gerade schon gesagt habe. Aber in diesem Jahrzehnt geht das nicht mehr. Also man muss dann schon offen sein, also wir sind sowieso offen, aber man muss dann auch schon offen sich heranfragen. Ist nicht unbedingt mein Gebiet. Ich bin kein Diplomat. Ich sage immer, ich sage zu deutlich, was ich meine. Es gibt eine sehr tolle Abteilung bei uns, die das wunderbar macht.
Also das heißt, man muss tatsächlich ein bisschen immer dafür sorgen, dass es schon so bleibt. Also es gibt da wirklich Verteidigungsnot.
Not würde ich nicht sagen, aber es ist halt so, wenn natürlich ist es, wird es immer Bestrebungen gerade von den Beamten geben, zu sagen, okay, das müssen wir jetzt mal hier regeln, weil das ist inzwischen was die Industrie nicht mehr selber regeln kann. Ja. Dann müssen wir eben hingehen und sagen, nee, das ist alles schon gut geregelt und wir haben wir haben wir sind transparent, also ihr könnt gucken, was ihr macht, ja. Da, hier kann man reingucken und wir sind halt wirklich bottom-up geregelt und es gibt in unserem Industriezweig halt niemanden, der das anzweifelt, also der es lieber von der öffentlichen Hand geregelt hätte, ja. Es genügt eben nicht, dass man das alles auf der Reihe hat, sondern man muss auch, dass das sozusagen, darum sage ich Propaganda, man muss also auch Propaganda dafür machen, dass das wirklich so ist, ja. Das erklärt es. Und was wir aber auch machen, und das ist sehr wichtig, wir haben uns immer verstanden als Reib NCC und Reib hat auch das Reib NCC immer so verstanden, dass es alle möglichen Sachen machen kann, die die Mitgliedschaft, also diese ISPs, an der zentralen Stelle regeln müssen, an der neutralen Stelle regeln müssen, ja, in Zusammenarbeit regeln müssen. Es ist also nicht nur diese Adressausgabe, nicht nur die politische Propaganda, sagen wir mal, sondern auch zum Beispiel Forschung sehr eng begrenzt auf Dinge, die allen ISPs einen Vorteil bringen, aber nur, wenn es eine neutrale Stelle macht.
Also für alle relevant sind, aber als neutrale Plattform dann
und Neutralität eine wichtige Zutat ist. Ja. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wenn ich über diese Messgeschichten, die wir machen, Atlas und so reden, da ist eine wesentliche Voraussetzung für so eine Messgeschichte ist, dass es eine neutrale und glaubwürdige Stelle macht. Ja. Und diese Dinge, also diese Neutralität, wo diese Neutralität eine wesentliche Zutat ist, ja, die sind ganz deutlich bei uns, beim Reib NCC, ein Teil des Aufgabenbereichs, was nicht unbedingt für alle anderen AAAs gilt.
Ja, finde ich spannend. Also finde ich sehr spannend, weil das war mir auch nicht klar, dass das dieser politische Gedanke dahinter auch ist, dass es daher kommt, ne? Also diese Projekte und wo wir gleich auf jeden Fall mal drauf kommen, ist das einfach nur Atlas oder ist es der Internet-Atlas?
Nee, es ist halt Reib-Atlas.
Reib-Atlas,
Entschuldigung. Aufpassen, Atlas, es gibt verschiedene Atlasse.
Ja, es gibt da beim CERN gibt es auch noch einen Atlas.
Ja, den Atlas-Detektor, genau, aber es gibt sogar noch ein anderes Internet-Messprojekt, was auch
Atlas ist. Okay, es ist Reib-Atlas.
Das ist Reib-Atlas.
Reib-Atlas. Genau, ja. Sollen wir jetzt drauf kommen oder wolltest du noch?
Nö. Du hast ja gefragt, Reib und Reib-NCC heute. Jetzt habe ich von Reib-NCC heute besprochen.
Ja.
Reib heute hat sich eigentlich organisch weiterentwickelt. Es ist immer noch ein Forum zum Erfahrungsaustausch. Mhm. Das ist nicht mehr so ganz so wichtig, weil es eben, wie gesagt, es gibt Stack Overflow und es gibt auch inzwischen halt auf nationaler Ebene mehr Geschichten, die sich aus, was weiß ich, Internetstammtischen entwickelt haben und so ein Kram. Aber es ist immer noch da. Es trifft sich zweimal im Jahr. Es kommen ungefähr 500 Leute.
Wow.
Und es ist nicht eine Kopie der IETF, also wir machen keine Standards oder so, sondern wir machen wirklich, sagen wir mal, Absprachen und Erfahrungsaustausch auf dem operationellen Gebiet. Ja, also wirklich die Leute, wir nennen es immer neudeutsch Bitpusher. Ja, die Leute, die wirklich das Netz, sagen wir mal, auf der IP-Ebene und unterhalb betreiben.
Großen. Hauptsächlich? Oder ist es, ja, 500 Leute, das sind wahrscheinlich doch schon eine ganze Menge.
Ja, man muss natürlich sehen, dass der Einzugsbereich ist halt nicht nur die EG, das muss man auch sehen. Der Einzugsbereich von Reib ist der Mittlere Osten und die ganze vormalige Sowjetunion. Ja, es geht also wirklich, wir gehen also wirklich sozusagen vom wenn man mal westlich, der westlichste Punkt, die Azoren, bis nach Vladivostok. Ja, also es ist von Ost nach West.
Wow,
ja.
Okay.
Und Nord nach Süd ist halt, was weiß ich, Antarktis bis was ist das südlichste? Wahrscheinlich irgendwo Jemen oder sowas. Ja. Oder vielleicht auch Pakistan.
Okay, ein ganz großer Teil.
Ja. Und es ist nicht nur geografisch groß, es ist halt so, dass auch sehr verschiedene, viele verschiedene Regionen und Mentalitäten und Staatsorganisationen und sowas da reinspielen. Aber wenn man sieht, aus wie vielen Ländern das ist, es gab etwas über 100, dann sind 500 Leute gar nicht so viel. Wir versuchen das auch, ich verrate jetzt mal was, klein zu halten. Also wir machen nicht große Werbung dafür. Wir wollen wirklich die Leute haben, die wirklich operationell was machen, ja, und nicht es nicht zu einer Konferenz ausarten lassen. Ja.
Ja.
Also wenn es so groß würde wie die IETF, dann wäre es schon für uns schon mehrere Nummern zu groß. Ja, und dann ist natürlich, was treibt die 500 Leute, halt dann sich zweimal im Jahr zu treffen und auch teilweise eben wirklich aus ziemlichen Ecken von unserem Einzugsgebiet anzureisen. Ja, und das ist sicherlich nicht mehr vorrangig, wie es früher war, der Erfahrungsaustausch. Also wie kriegen wir es überhaupt ans Laufen? Mhm. Ja? Aber es ist sicherlich noch zu einem großen Teil, dass man eben auch mal informell hört, welche Produkte funktionieren und so. Es geht dann mehr um sowas. Mhm. Aber ein anderer großer Teil ist eben die Geschichte, dass das Funktionieren der Dienste, die das RabNCC anbietet, insbesondere der Adressvergabe, dass die Regeln dafür innerhalb von RIBE aufgestellt werden. Mhm. Es gibt also Arbeitsgruppen im RIBE, so wie in der IETF die Arbeitsgruppen Standards machen, gibt es einige Arbeitsgruppen in RIBE, die die Regeln aufstellen für die Vergabe von den IP-Adressen, die wir hier halt in der RIBE-Region vergeben. Und da wird dann doch schon sehr hart drüber diskutiert. Mhm. Und da ist nach und nach auch immer mehr formelle Prozesse sind eingerichtet worden dafür. Sehr ähnlich zur IETF. Ja, das sind dann die Formalisierung der Entscheidungsprozesse und so. Immer noch relativ light, ja, ja. Wenn man es vergleicht mit anderen Strukturen, aber doch eine zunehmende Formalisierung.
Okay, dann habe ich eine Frage direkt dazu. Die du hast vorhin auch schon mehrfach so, das ist RIBE-Dokument Nummer so und so. Was für einen Standard haben denn diese RIBE-Dokumente? Also
ja, die Idee mit den RIBE-Dokumenten ist einfach eine der Dokumentationen. Ja, wir haben am Anfang vom RIBE gesagt, dass wir eigentlich alles, was wir machen, aufschreiben. Ja, sodass auch keine Missverständnisse stattfinden können und dass wir eine Möglichkeit haben, uns da wieder drauf zu beziehen nach einiger Zeit. Nicht in dem Sinne von Protokollstandards, also wie läuft Kommunikation ab, sondern einfach nur, was wir gemacht haben. Wir haben zum Beispiel, wir haben alles, RIBE-Dokument 1 ist das Prinzipdokument, auf dem RIBE basiert. Dann habe ich ja schon gesagt, eines der RIBE-Dokumente ist der Plan für das RIBE-NCC, ich habe auch schon erwähnt, die Karten von europäischen IP-Netz zu dem Zeitpunkt, wo man das noch auf ein, zwei A4 Seiten kriegen konnte, also einfach nur zur gegenseitigen Information. Alles das haben wir veröffentlicht und da haben wir uns sicherlich auch ein bisschen in Analogie an die RFC-Serie eben gesagt, okay, wir machen das in einer Serie von Dokumenten, die nummeriert sind, sodass man sich darauf beziehen kann und vor allem auch die Evolution sehen kann und dass die ganze Sache dokumentiert ist. Ja. Und wir haben sicher teilweise bewusst und teilweise unbewusst die RFC-Serie kopiert. In dem Sinn von, dass es eben eigentlich über alles gehen kann, wie das am Anfang auch war und wie es auch jetzt immer noch ist. Es sind ja nicht alle RFCs, es sind ja Protokollstandards. Mhm. Ja. Aber wir wollten halt alles lückenlos dokumentiert haben, sodass wir auch uns eben, wenn wir neue Dinge schrieben, auf die alten beziehen konnten. Mhm. Ne? Das ist im Laufe der Zeit ein bisschen verwässert. Die IETF hat das irgendwie besser hingekriegt, zu sagen, ein RFC ist ein RFC, aber nicht jeder RFC ist ein Standard. Mhm. Ja? Und es ist dann sozusagen in den 2000er Jahren, dann ist weniger von dem, was RIBE machte, in einen RIBE-Dokument gegossen worden. Also ich persönlich würde viel mehr von der Arbeit von RIBE in solchen RIBE-Dokumenten sehen, einfach um die Historie aufgezeichnet zu haben.
Ja.
Aber es war dann in den Köpfen der meisten Leute halt vielleicht auch eher unbewusst so, dass ein RIBE-Dokument was so Offizielles ist, ja, dass man also nicht mal irgendeine Idee aufschreiben kann, sondern das muss dann schon sehr gewichtig sein.
Ja, ja. Ja.
Aber die Serie gibt es noch immer und vor allem all die Regeln für die Vergabe der Adressen und so sind immer in RIBE-Dokumenten.
Mhm.
Ja. Das sind übrigens auch so noch richtig alte PDF-Dokumente, die aber immer noch die meisten PDF-Viewer anzeigen können. Das ist sehr lustig. Ja, manche sind auch .ps, aber den Postscript, ja, aber die lassen sich immer noch anzeigen. Ja, aber RIBE ist halt, macht halt nicht nur diese Regeln, sondern macht eben auch Zusammenarbeiten. Also es gibt auch eine Gruppe, die beschäftigt sich mit Spam und wie man Spam abwehren kann und so. Ist mehr auch Erfahrungsaustausch. Und es gibt eine Gruppe, die beschäftigt sich mit Messungen. Also wie misst man sagen wir objektive Daten übers Internet. Ja, da haben wir auch eine lange Tradition, weil wenn man halt unabhängige Messungen machen will, die auch sagen wir mal, glaubwürdig sind und von Leuten geglaubt werden, dann muss man halt eine neutrale Stelle sein. Mhm. Ja. Und das passt wieder hundertprozentig in das Aufgabengebiet vom RIPE-NCC. Wir messen halt, machen Messungen im Internet. Wir haben die Expertise, weil wir halt gute Geeks haben, die das machen können. Wir haben Geld, weil das kommt von den ISPs, die sind interessiert an den Ergebnissen. Ja. Aber wir sind halt auch glaubwürdig, weil wir eben nicht ein ISP sind oder ein Landesverband von ISPs oder nationaler Verband von ISPs oder so, weil wir eine europäische Institution sind, deren Neutralität und Expertise halt anerkannt ist. Ja. Und deshalb können wir das machen. Ja. Und haben das halt in mehreren Ausprägungen gemacht, aber das Letzte, was wir jetzt halt gemacht haben, das Neueste, Schönste, Schickste ist im RIPE Atlas. Da bin ich auch nicht sehr unvoreingenommen, weil das war ich war einer derjenigen, die die Idee hatten und ich habe das dann auch verantworten dürfen, um das dann aufzubauen. Und die Idee dahinter ist einfach, dass sehr viele der ISPs oder eigentlich alle ihr eigenes Netzwerk sehr gut überwachen. Mhm. Ja. Aber das Internet ist halt eine Verbindung von verschiedenen Netzwerken. Ja.
Das wäre nämlich gerade so die Frage, wie misst man denn das Internet?
Ja, so. Was uns interessiert hat, ist also, wir gehen mal davon aus, dass sagen wir, der ISP, den ihr gerade habt, was weiß ich, ich sage immer Telekom, sage ich mal 1&1, also ja, um mal einen anderen zu nennen, ja, Hansenet, Netcologne, ich kann sie nicht alle aufzählen in Deutschland, also wir haben bestimmt hunderte Mitglieder in Deutschland, die betreiben ihr eigenes Netzwerk und machen das größtenteils alles sehr professionell und wenn sie es professionell machen, dann gucken sie halt, fließen hier noch Bits durch diese Leitung, wie lange dauert es von einem Ende zum anderen, vielleicht sogar kann ich von meinem Netzwerk aus Google erreichen, ja, oder irgendein anderes Ziel, was meine Kunden alle gerne sehen wollen, ja. Und die machen das täglich, die haben einen NOC und wenn da irgendwas kaputt geht, wird dran gearbeitet. Mhm. Ja. Was es aber nicht gibt, ist was wirklich, sagen wir mal, Ende zu Ende geht. Also was die Interkonnektion der Netzwerke angeht, ja. Also das Internet als Ganzes sieht, ja. Und da systematisch misst. Ne? Inzidentell gibt es ganz viel, jeder hat irgendwie sowas. Und dann haben wir gesagt, okay, warum machen wir das nicht mal so, dass wir das mal aufbauen, wir als neutrale Stelle. Und statt all dieser Ad-Hoc-Geschichten, inzidentelle Geschichten, die Leute machen, fragen wir sie, trag doch was dazu bei, um an unserem großen Projekt, ja, und dann können alle von den Ergebnissen dieses großen Projektes
partizipieren.
Mhm. Ja. Die Idee ist also, dass man kleine Rechner hat, kleine und große, wir haben verschiedene Größen, die irgendwo ans Internet gehängt werden und die dann Internetverkehr austauschen.
Okay. Ja.
Und zwar, erste Folge Podcast, eigentlich mehr oder weniger auf der IP- und ICMP-Ebene. Ja. Uns interessiert nicht, wie schnell die Webseite aufgebaut wird oder sowas, sondern uns interessiert wirklich, kommen die Bits von A nach B. Mhm. Ja.
Und auch über welchen Weg gehen sie?
Auch, das kann man auch messen, ja. Die Idee dahinter ist, dass man eben das benutzt als eine andere Stufe, nicht nur sein eigenes Netzwerk gut zu überwachen, sondern auch zu überwachen, funktioniert das Netzwerk allgemein. Ja? Wenn ich es mal in eine Story gieße, ist eben plötzlich glühen beim Helpdesk die Telefone hochrot, weil halt alle von einem deutschen Provider, weil halt in die türkischen Webseiten nicht mehr erreichbar sind. Ja, um mal nur mal gerade mal ein zufälliges Beispiel zu wählen. Ja. Dann kann der Fehler natürlich in dem eigenen Netzwerk liegen. Ja, er kann aber auch irgendwo in der Türkei liegen. Er kann aber auch irgendwo dazwischen liegen, je nachdem, welche Verbindungen man hat. Ja. Wenn man jetzt die Sache ständig überwacht und in der ständigen Überwachung halt rausfindet, ja, es ist nicht nur 1&1, dass die Türkei nicht erreichen kann, es ist auch die Telekom, auch Hansenet, auch Netcologne und übrigens die Franzosen haben auch Schwierigkeiten in die Richtung, ja, dann
Ist schon mal die Lokalisation der möglichen Störstelle woanders, hat man schon mal ungefähr eine Ahnung, wo es denn sitzt.
Wo es denn sitzen könnte.
Oder wo es zumindest mal nicht sitzt und dann
ja, genau.
Der Umkehrschluss. Also
man kann den Umkehrschluss sagen, naja gut, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es ein Problem in unserem eigenen Netzwerk ist. Ja. Und die Geschichte, sowas haben natürlich viele Leute sagen wir mal, ad hoc gebaut, ja, für sich selber, aber immer nur in relativ kleinen Rahmen und so. Und wir haben gesagt, okay, nehmt doch dieselben Ressourcen, ja, und wir bauen was Großes, sodass sagen alle davon profitieren können. Ja. Und der Trick ist eben, dass wir das auch gemacht haben für die Privatnetze, für die Privatkonsumentennetze, also was dann im Fachjargon die Eyeballs sind. Ja. Und das ist so ein kleines Kästchen, eine Streichholzschachtel groß, was man, wenn man halt einen DSL-Anschluss hat, an seinen Router anschließen kann mit einem Ethernet-Kabel. Und man schließt es an Strom an und muss weiter nicht gucken und das misst dann.
Ja. Und das macht automatisiert immer
Routine? Das macht einerseits automatisierte Messungen, ja, für was wir dann nennen Situational Awareness, also dass man weiß, was ungefähr so vorgeht. Mhm. Ja. Das Schöne daran ist aber auch, dass man, wenn man daran teilnimmt, Zugang hat zu allen anderen diesen Punkten. Wenn man also jetzt interessiert ist, zum Beispiel, wie sieht meine Podcast-Webseite aus von Guernsey, ja, dann haben wir auf Guernsey irgendwo eine Probe, ich sage es jetzt nur mal, und die kann man dann ansprechen und sagen, oh, ping doch mal requestforcommands.de, ja, und mach das vielleicht alle Stunde, ja. Man kann auch sagen, okay, wenn jetzt mein Einzugsgebiet ist Deutschland, ja, wir sprechen Deutsch oder Deutschland, Schweiz und Österreich, ja, nimm dir 50 zufällig ausgewählte Punkte in den Netzen in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und ping requestforcommands.de. Ja? Dann könntest du dann hingehen und sagen, okay, das mache ich jetzt alle Stunde. Ja? Und wenn ich dann rausfinde, dass irgendwie Sonntagnacht für 6 Stunden meine Website nicht erreichbar bin, dann könntest du deinen Hoster sagen, hör mal, ja, wenn das häufiger vorkommt, möchte ich gerne mein Geld zurück. Ja? Oder solche Sachen. Ja?
Okay, jetzt ganz direkt mal gefragt, wie verhindert man, dass nicht die ganze Zeit machen und die ganze Zeit für irgendwelche Dinge verwendet werden, für Privatinteresse an meiner Seite?
Das Interesse an sich interessiert uns in keinster Weise. Was uns natürlich interessiert, wäre eine Überlastung des ganzen Systems.
Das meine ich ja.
Ja, und da gibt's halt eine Scheinwährung, wir nennen das Credits. Die kann man sich verdienen. Und im Wesentlichen, das ist das Schöne, die verdient man sich dadurch, dass man selbst eine Probe betreibt. Also wenn man jetzt eine Probe zu Hause hat, ja, und die läuft und kann Messungen durchführen, dann kriegt man sozusagen für jede Stunde, die läuft, eine Anzahl Credits. Ja.
Das ist also ein Belohnungssystem, wofür man sich dann wiederum eigene Analysen zusammenbasteln kann.
Genau. Was man frei Haus kriegt, ist, was diese Standardmessungen, die Probe sowieso macht.
Ja.
Das heißt, man hat auf jeden Fall eine Übersicht darüber, ob meine Breitbandverbindung funktioniert oder nicht.
Ja. Ja?
Und ich habe auch schon mehrere Benutzerberichte gehabt von Leuten, die dann das benutzt haben gegenüber ihrem ISP und gesagt haben, hört mal, ihr habt ja mir 3 Tage nichts geliefert oder es ist immer nachts zwischen, ne, und so weiter.
Ich habe einen Raspberry Pi mir eingerichtet, der jede Stunde gerade einen Speedtest macht und einen Ping durchführt, weil ich bin bei Unity Media und hatte tatsächlich wirklich eine Woche lang kein Internet und sie haben es mir nicht geglaubt.
Ja, das kriegst du, wenn du eine Ripe Atlas Probe hast, sozusagen gratis. Und der schöne Trick ist, wenn sie dann sagen, wir glauben es dir nicht, dann sagen sie, es ist aber Ripe NCC hat das aber festgestellt. Ja?
Oh.
Ja? Und das scheint wohl, was ich so gehört habe,
zu wirken.
Ja. Zumal das andere Geschichte ist, mit den das kriegst du sowieso, da brauchst du keine Credits. Aber wenn du jetzt Credits hast, dann kannst du halt die Sachen machen, die ich gerade beschrieben habe, dass man eben sagt, okay, nimm dir mal 50 Probes im deutschsprachigen Raum und guck mal, ping mal zum Beispiel, ne, ICMP Echo, diesen Server. Und das kannst du dann halt, wenn du das dann in der Balance hast, so viel Credits wie deine Probe generiert und so viel, wie du dafür verbrauchst, dann kannst du das endlos machen. Ne? Es ist halt so, dass man, wenn man was beiträgt, also durch das, wenn man so eine Probe postet, dass man dann seine Elektrizität und sein Netzwerk zur Verfügung stellt, kriegt man halt dann die Möglichkeit, auch andere Messungen durchzuführen.
Ich bin gerade auf der Seite und sehe gerade die Statistiken und wir haben gerade aktuell Probes connected to the Ripe Atlas 9177 und Measurements currently running 12.363.
Ja.
Habt ihr die hauptsächlich relativ gut verteilt? Ich gucke jetzt hier gerade
mal. Nein, es ist absolut nicht repräsentativ verteilt. Erstens mal sind es natürlich vorwiegend Nerds, die sowas haben. Und geografisch ist es schon in der Ripe Service Region konzentriert. Also es ist konzentriert in Europa, vormalige Sowjetunion, Golfstaaten und so. Aber im Prinzip ist es weltweit. Also wenn du dir das anguckst, gibt es noch eine ganze Menge in Nordamerika, weil zum Beispiel einer der großen Provider da Comcast benutzt die Sache selber. Ja, auch für zur Überwachung ihres eigenen Netzwerks teilweise.
Ja. Ja.
Und wir sind auch wir sind eigentlich in allen Weltteilen. Ich glaube, Antarktis ist gerade offline. Ja. In allen Kontinenten.
Ach, spannend. Also das kann man sich auf der Seite wirklich, wirklich mal schön angucken, wie man
wo die Dinger sind,
sie verteilt sind und gut, Europa ist da relativ gut vertreten.
Ja, man kann da auch reinzoomen. Also, das ist alles. Also, unsere Webleute sind da relativ gut. Das ist und der Trick ist, wie gesagt, ist eine Gemeinschaftsproduktion. Warum schmeißen wir nicht unsere Ressourcen zusammen? Ja, und machen zusammen was Größeres als und nicht nur diese einzelnen kleinen Dinger. Der andere Vorteil ist, wie gesagt, dass es, sagen wir mal, von einer doch allgemein renommierten Institution kommt und deshalb auch keine Vorurteile oder Voreingenommenheiten unterstellt.
Also, da wird dann auch die Neutralität anerkannt, sodass das auf jeden Fall dann valide ist, wenn das, wenn das so. Ja, finde ich total spannend. Wann habt ihr damit angefangen?
Da haben wir, es ist jetzt vor 4 Jahren oder sowas mit angefangen.
Ja. Okay.
Und im Moment stagniert es ein bisschen, was die kleinen Probes angeht. Wir haben auch noch größere, die nennen wir Anchors. Das sind so Sucris, so eine Höheneinheit 19 Zoll, die dann nicht bei Konsumenten eigentlich normalerweise stationiert werden, sondern bei ISPs selber.
Okay. Ja.
Die können mehr Messungen machen, die können auch als Ziele dienen für Messungen und so. Da wachsen wir im Moment relativ schnell, ja. Aber bei denen bei den Home-Routern und sowas ist es im Moment eine leichte Stagnation.
Was muss man denn tun, um so eine Probe zu kriegen?
Man schreibt uns eine E-Mail.
Man schreibt euch eine E-Mail, okay.
Schreibt uns eine E-Mail, ja. Oder man trifft jemanden auf einer IETF oder auf einem RIME-Meeting einen RIPE-NCC-Mitarbeiter, der eigentlich immer eine in der Gesäßtasche haben soll. Sofern er Gesäßtaschen hat, aber es ist nicht sehr schwierig, ja. Und das Einzige, was man halt was man dann sozusagen beiträgt, ist ein bisschen Strom, ja, so ein Watt oder sowas. Das Ding hat so ein Steckernetzteil, das man haben muss, und man muss einen freien Ethernet-Port haben.
Am Router.
Der Vorteil, also was wir versprechen, ist, wir empfangen keinen Verkehr, also wir machen kein Wiretapping oder sowas, wir machen keine passiven Messungen, wir machen nur aktive Messungen. Also man kann diese Probe auch hinter einem Switch oder hinter einem Net betreiben, ja. Wir hören euch nicht ab. Ja. man kann also seinen Switch auch so programmieren, dass da nichts vorbeikommt, außer halt für diese eine Adresse, wenn man das möchte. Und man kann auch die Bandbreite beschränken, die Dinger benutzen. Also dass man nicht, wenn man jetzt, sagen wir mal, irgendwo in der Pampa sitzt und nur 5 Megabit hat und doch mal ab und zu ein Filmchen gucken will, ja, dann kann man dem Ding sagen, bleib mal unter 20 Kilobit oder sowas.
Okay.
Das geht auch.
Ich habe gerade gesehen, ich bin jetzt gerade mal, hab mal draufgeklickt auf Participate und wie man dann so eine Probe kommt. Man muss noch ein bisschen sich bei Ripe registrieren mit einem Account,
wenn ich das richtig sehe? Ja, man kann, das ist die beste Möglichkeit. Man geht halt hin, macht sich einen Ripe-Account, das ist aber eigentlich im Prinzip ja so wie ein Account. Das Einzige, was man braucht, ist eine E-Mail-Adresse, wo man dann bestätigen kann, ja, dass die übliche Geschichte, ja.
Ja.
Wir arbeiten nicht mit Facebook und sowas zusammen, also das nicht. Und das kostet nichts, ja. Und wenn man den Account hat, dann kriegt man so ein Formular, mit dem man das Ding beantragen kann. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn man nun absolut das nicht will, dann kann man uns auch eine E-Mail
schreiben. Stimmt, hier steht auch einfach, also.
Der Trick ist mit dem Account, ist halt, dass der notwendig ist dafür, dass man die Credits gut schreiben kann. Ja, das ist eine Platz gibt, dem man halt diese Credits geben kann.
Ah, ja, klar. Muss man ja irgendwie, muss man ja irgendwie
wenn man, zuordnen aber, können. Ja, es gab auch einige Leute, die so altruistisch und speziell waren, dass sie das nicht wollten, und da haben wir auch irgendeinen Weg gefunden. Ja, also es ist nicht. Okay. Ich weiß es nicht.
Also ganz klar.
Das Einzige, was wir wollen, ist, dass wir wollen davon überzeugt werden, dass die Dinger, wenn wir sie schicken, auch angeschlossen werden. Ja? Und wir waren schon so weit, dass wir gesagt haben, wir nehmen 30 Euro dafür, was ungefähr die Gestehungskosten sind.
Ja.
Aber das war uns dann doch wieder zu viel Aufwand. Ja? Also im Prinzip muss man glaubhaft machen, dass man es auch wirklich dann anschließt. Ja? Was wir nicht gerne haben, ist die Leute, die so schreien, hier, ich will 10 Stück haben, und dann waren sie nie wieder gesehen. Ja, das passiert auch.
Ja, okay, das ist natürlich nicht Sinn der Sache.
Nee, nicht Sinn der Sache.
Aber sonst ganz, so klar der, ganz klar der Aufruf, mehr Probes raus.
Ja, vor allem, also wenn Leute interessiert sind, es gibt auf der Webseite ziemlich schnell oben ein Ding, das heißt, glaube ich, Network Extend. Da sind die geografisch verortet, ja. Mhm. Und wir sind sicherlich daran interessiert, die weißen Flecken auf der Landkarte zu füllen im Moment. So sind wir hier in Zentraleuropa, sind wir sicherlich in dem Modus, wo wir sagen, okay, wir wollen geografische Diversität.
Ja. Ja,
das ist das eine, das geht halt recht schnell. Und für Geeks ist es halt so, da gibt es auch eine Seite, die die topologische Diversität sagt, also in welchem Autonomous System, also in welchem Netzwerk, ja,
ja.
Die Dinger hängen. Wenn wir da die Diversität erhöhen können, ist auch toll. Also wenn man jetzt zum Beispiel Kunde ist bei irgendeinem kleinen ISP irgendwo oder einem Freifunk oder irgendwie sowas.
Etwas Exotischeres,
ja. Dann wollen wir die eher als den 2000. Telekom-Kunden, ja.
Ah, okay. Ja.
Aber wenn der Telekom-Kunde irgendwo in der Pampa ist, wo wir noch nicht sind, dann sind wir da auch dran interessiert. Jetzt muss ich mal den Kopfhörer ein bisschen bewegen.
Mhm. Okay, die Probes in Anchors, und die Anchors sind dann mehr für die ISP-Seite.
Oder für Rechenzentren, also für Hosting-Organisationen und so. Ja.
Super spannendes Projekt. Super spannend.
Ja, das hat auch sehr gut angeschlagen, muss ich auch sagen. Und es ist einfach fantastisch. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen mehr Werbung machen. Wir haben als RapNCC auch noch einen Blog, sagen wir mal. Das ist nicht ein echtes Blog, es ist eigentlich mehr eine Publikation, das heißt Ripe Labs, labs.ripe.net, wo technische Artikel veröffentlicht werden, und viele der Ergebnisse von Ripe Atlas, auch von Benutzern und von Forschern und so weiter, die finden sich in Ripe Labs. Das Miriam Kühne macht das ist unheimlich nett. Also wenn man irgendwas veröffentlichen will an deutsche Netzwerkgeeks, ja, oder an europäische Netzwerkgeeks eigentlich, dann ist das ein sehr guter Kanal. Und wenn der Content interessant ist, also wenn man wirklich inhaltlich was zu sagen hat, dann muss man sich nicht davon abschrecken lassen, dass man vielleicht das Englisch nicht so gut ist oder die Schreibfähigkeiten nicht so gut sind. Mhm. Wenn der Content gut ist, dann helfen wir doch als mit dem Aufschreiben. Also in einem gewissen Seite Herausgeber, Lektorat, die Miriam macht das ganz toll. Und wenn sie davon überzeugt ist, dass das interessant ist, dann schreibt sie den Artikel auch, ja, solange du den Inhalt beitragen kannst. Ja.
Werden wir auf jeden Fall prominent verlinken.
Und Miriam ist ursprünglich aus Berlin, also die kann man auch auf Deutsch anquatschen.
Okay. Ja, ich gucke nämlich gerade auch mal rüber. New Ripe Atlas APIs. Schön. Also schöne.
Und wenn man was über Ripe Atlas wissen will, jetzt habt ihr die Website.
Ja.
Atlas.ripe.net.
Aha.
Wenn man den allgemeinen Übersichtsartikel haben will, sag mal so ein bisschen mehr wissenschaftliche Publikationen oder dann gibt es das Internet Protocol Journal, was Ole Jacobsen macht.
Okay.
Ist auch eine interessante Publikation, weil der hat viele technisch tiefgehende, aber Übersichtsartikel über Internettechnologie. Ja, und die Back-Issues sind teilweise wirklich sehr gut, wo auch die RFC-Autoren Hintergründe erklären und so ein Kram.
Oh,
Internet,
wieso habe ich das noch nicht entdeckt?
IPJ.org.
Wieso habe ich
IPJ.org.
Das noch nicht entdeckt? Das
gibt's, und da gibt es in einer der letzten Ausgaben, ist eine ganze Ausgabe über Ripe Atlas. Ja, also wie das entstanden ist und den ganzen Kram.
Verlinken wir natürlich auch.
Ja, nee, es ist auch was, es ist wirklich was ziemlich Geekiges und da sind auch, es ist sicherlich, sind auch die alten Jahrgänge noch lesenswert. Ja, also wenn man ein bestimmtes Thema hat, mit dem man sich auseinandersetzen will, dann findet man da was. Es ist ja mehr so Hintergrund- und Erklärstücke stehen da drin.
Ich suche gerade mal die Seite, weil die Adresse war nicht ganz richtig. Irgendwo haben wir.
IPJ.org, ne? Gibt's nicht, oder?
Ist es. Nee, das.
Tipp mal Internet Protocol Journal. Internet Protocol. Ja, das ist es.
Ja, okay, es ist IPJDreamHosters.com.
Oh.
Ja, weil ich glaube, eben bei IPJ.org gab es einen Redirect auf eine komische Seite.
Ja, nee, aber es ist so, die Sache, er hat das selber aus der Taufe gehoben, dann hat das Cisco eine ganze lange Zeit gesponsert und jetzt ist er wieder, macht das wieder auf eigene Rechnung und sucht Sponsoren und so. Also wenn es also jemanden gibt, der so eine Publikation, der die Publikation gut findet und irgendwo institutionelles Geld hat, dann zögert nicht. Ich finde, das ist eine gute Sache, die also wirklich auch Geld verdient. Und Ole, soweit ich weiß, lebt er da größtenteils von. Also da muss man schon ein bisschen was Geld.
Wäre schon mal gut, wenn es hier irgendwo einen Spendenbutton gäbe, ne?
Kann man ihm ja mal vorschlagen.
Das vielleicht sollte man das tun, ja.
Ja. Okay. Ole ist übrigens, also wenn wir jetzt schon wieder in dem Kaminfeuermond sind, Ole ist Ami, aber ursprünglich Norweger.
Okay.
Oder Däne, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Aber jedenfalls Skandinavier. Und er hat einen Orgeltick. Der ist ein Orgelfan. Und er hat also und macht das auch immer noch regelmäßig Orgeldemonstrationen bei Internetmeetings. Also die IETF hatte schon mehrere, das RIPE-Meeting hatte schon mehrere und jetzt am nächste Woche gibt es in Meißen eine Internet Governance Konferenz, die der Wolfgang Kleinwächter immer macht. Also ist nicht so mein Ding. Aber Ole macht morgen, also jetzt am Freitag, eine Orgelkonzert in Meißen. Da fahre ich morgen hin.
Also so normal Orgel pfeifen oder?
Nee, Kirche mit
Luft. Ah,
nee, nichts Elektronisches. Nee, Kirche mit Luft.
Oh, meine Güte.
Ja.
Muss man auch immer erstmal.
15:30 Uhr morgen.
Im Dom zu Meißen?
Lange nach Erscheinung des,
meine Güte.
Lange vor Erscheinung des Podcasts sein, aber.
Okay, und er spielt?
Nee, er spielt nicht. Er spielt auch wohl.
Aber stellt Unfug an mit der Orgel.
Nein, er hat immer einen Organisten. Also, er kann es wohl, aber er fühlt sich nicht gut genug, um das den Kollegen zuzumuten.
Okay.
Und er hat immer einen Organisten und wir hatten auch schon, es gibt in der IETF auch den einen oder anderen sehr professionellen Organisten und wir hatten auch schon Leute, die dann spontan, wenn der Küster das erlaubt hat, auch in die Tasten gegriffen haben. Das ist immer ganz lustig.
Ich habe ihn jetzt endlich gefunden. Er ist auch echt versteckt auf der Seite. Der
ist auch IETF-Urgestein.
Okay. Ja,
man findet ihn auch als IFC-Autor.
Ah, Ole J. Jakobsen.
Jakobsen.
Ja. Jakobsen, okay. Ja, spannend. Echt spannend.
Gut, also das, was muss man noch zu RIPE Atlas erzählen? Ja, eigentlich nicht viel. Ja, doch, vielleicht muss ich noch eine Sache erwähnen. Wir haben jetzt auch endlich die andere eine nee, noch zwei Ideen zu RIPE Atlas. Eine der wesentlichen Ideen von RIPE Atlas ist auch, dass die Ergebnisse von den Messungen standardmäßig öffentlich sind.
Mhm.
Das heißt, wenn du jetzt also dein Podcast-Hoster da messen willst, ja, wenn du nichts anderes anklickst, kann jeder sehen, dass dein RIPE-Account Annalena, wie auch immer heißen mag, dass du das da gemacht hast.
Okay.
Und die Ergebnisse werden auch öffentlich zugänglich gespeichert.
Mhm.
Die Idee dahinter ist, dass man Ergebnisse von Analysen und von Forschung reproduzieren kann. Ja. Es passiert nach meiner Meinung, persönlichen Meinung, zu häufig, dass heutzutage Forschung gemacht wird auf Netzwerkgebiet unter Non-Disclosure. So nach dem Motto, wir haben jetzt das gefunden, aber die Originaldaten kannst du nicht haben, weil die haben wir gerade von Google gekriegt und Google will nicht so gerne die Daten produzieren. Ja. Also jetzt nicht, um Google jetzt schwarz zu machen.
War jetzt einfach ein Beispiel.
Ja, ein Beispiel.
Ein ja. Fiktionales Beispiel.
Oh, naja, gut. ist vorgekommen, aber nicht nur bei Google. Ne? Und das ist nach meiner Meinung, persönlichen Meinung, nicht echt Forschung, nicht echt Wissenschaft. Forschung kann es schon sein, aber nicht Wissenschaft, weil Wissenschaft ist was, was doch zumindest so wie gut wie möglich reproduzierbar sein muss. Das heißt, ich muss dann, wenn jemand eine Analyse gemacht hat und hat herausgefunden, hier gibt es die und die Schwachstellen in TCP oder sowas, ja, dann
Sollte man
die Analyse nachvollziehen können anhand der Rohdaten. Ja. Und was wir halt mit Atlas machen, ist, wir haben ziemlich großes Cluster, auf dem wir all die Ergebnisse speichern. Und wenn du jetzt einen Artikel schreibst, ich habe jetzt das und das gefunden, dann kannst du die Measurement-IDs, so nennt man das, die Zahlen mit publizieren oder zumindest irgendwo zugänglich machen. Und dann kann jemand unabhängig hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt mal meine eigene Analyse und guck mal, ob das selber rumkommt. Das ist das, sagen wir, die wissenschaftliche Geschichte, wo ich sehr stark hinterstehe, persönlich. Das andere ist, dass man auch, wenn man gerade in der operationellen Analyse ist von irgendwelchen Problemen oder sowas, auch auf die gleichen Daten zugreifen kann. Das ist manchmal doch sehr abkürzend, anstatt mal, dass man sich E-Mails schickt und sagt, ich sehe das und das, kann man sagen, ich sehe das und das und hier sind übrigens die Daten. Ja? Das ist eine der wichtigen Sachen.
Insbesondere so eine Netzwerkanalyse ist reproduzierbarer Fehler sowas von hilfreich und das ist kann sehr froh sein, wenn das funktioniert. Und
genau, ich habe zumindest das gemessen und hier kannst du gucken.
Ja.
Das ist eine, ja, sagen wir, der Grundideen dahinter. Mhm. Ah ja, und das Zweite, was ich noch erwähnen wollte, ist, die andere Idee hinter dem Reitatlas war nicht nur so, dass du jetzt deinen Webposter da checken kannst, sondern dass, wenn du das machst und ich mach das und Clemens macht das und Hinz und Kunz macht das, dann kommen unheimlich viele Daten zusammen, die an sich schon einen Wert haben. Und mich interessiert nicht dein Webposter, ja. Aber das Internet hat keine flache Struktur. Du hängst nicht direkt an deinem Webhoster und nicht mal dein ISP vielleicht, sondern das geht dann über zum Beispiel einen Internet Exchange oder über noch einen anderen großen Transit-Provider, so wie wir die nennen, halt, wo die halt den Verkehr abwickeln zwischen verschiedenen ISPs. Und wenn du das jetzt machst, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand anders das in Deutschland, von Deutschland aus zu deinem Hoster macht, ich weiß nicht, wo er ist, wenn er in Deutschland ist, ja, dass ihr deine Pakete auf einer gewissen Strecke über denselben Internet-Exchange laufen oder über denselben Transit-Provider und so. Und wenn man jetzt all die Daten zusammenschmeißt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man über die Gegenden im Internet, die hohes Verkehrsaufkommen haben, wo sein meister Verkehr drüber läuft, dass all diese Messungen irgendwie beeinflusst werden von den, sagen wir mal, den Teilen der Topology, die ein hohes Verkehrsaufkommen haben.
Ja.
Ja? Wenn man die jetzt alle zusammennimmt, kann man da schon sozusagen den Wetterbericht des Internets oder den Verkehrshinweis des Internets draus machen. Ja, okay, Analogien, wenn ist dasselbe wie mit, sagen wir mal, Google Traffic oder den anderen Traffic-Geschichten. Die gucken halt, wie sich die Autos bewegen, ja. Und die interessiert im Prinzip nicht, ob du jetzt von deiner Tante zu deinem Onkel fährst, ja. Aber du fährst über die Autobahn, ja. Und sobald du über die Autobahn fährst, bist du zusammen mit 1000 anderen, die über die Autobahn fahren, die beobachten. Ja? Mhm. Und dann können sie sagen, ist auf der Autobahn die Geschwindigkeit im Moment so, wie sie normalerweise ist? Oder ist, ja?
Ja, ja, ja.
Das ist, die Analogie ist genau dasselbe. Und das, wir haben jetzt da halt so 10.000 Probes. Ich hätte gern 20.000. Ja? Wenn man das hat, dann kann man ein bisschen simulieren und dann kann man sagen, okay, wir können dann doch relativ schnell rausfinden, ob zum Beispiel ein bestimmtes Netzwerk oder ein bestimmter Exchange Point oder sowas im Moment ein Problem hat. Ja. Und das haben wir jetzt gerade angefangen, die Rohdaten dafür zur Verfügung zu stellen. Das heißt, man kann jetzt über eine Schnittstelle, die da dokumentiert ist, sozusagen in fast Echtzeit die Daten aller Messungen anfordern. Ja. Und was mich jetzt interessiert, ist halt, dass schlaue Nerds und Studenten und
Leute, was damit
Leute mit Fantasie, damit was machen.
Großartig.
Die Sache kostet nichts. Es ist sogar so, dass wenn man nicht mal einen RIPE-NCC-Account braucht im Moment, um diesen Stream anzuzapfen. Man muss nur ein bisschen vorsichtig sein. Also was ich halt jetzt persönlich ein bisschen mit rumspiele, ist zum Beispiel der Stream aller Traceroute-Measurements, also alle, ja. Weil das Ding kann außer Ping auch noch Traceroute und DNS und all so ein Kram. Und wenn ich nur alle Traceroutes nehme, die laufen, dann kommen da 10 Megabit pro Sekunde zusammen. Ja, es ist also, es sind so 500 Resultate, also 500 Traceroute-Resultate pro Sekunde, die da reinkommen. Also,
habt ihr da genug Volumen stehen, um sowas abzufangen? Oder könnte man euch leicht möglicherweise, wenn viele Leute das machen würden,
vielleicht. Je mehr Leute das machen, desto mehr Kapazität stellen wir dahin. Ja,
Das ist skalierbar.
Das Zeug alles zu speichern, also wie ich gerade gesagt habe, dass wir alle alle diese Resultate veröffentlichen und speichern. Das ist ein bisschen mehr vom Betrieblichen her
an Kapazität.
Eine Herausforderung, sagen wir mal. Aber
ja.
Um das zu streamen, überlegt ja mal, was für viele Daten zusammen bei Netflix zusammenkommen. Also das ist davon.
Ja, es ist reibt, ne? Und sitzt Amsterdam. Ich glaube, wahrscheinlich ist das nicht so tragisch, ne?
Nee. Also wir machen das mit Load-Balancern und die Sache ist so geschrieben, dass sie eben einfach horizontal skaliert. Also dann muss halt da noch ein bisschen mehr Blech hingestellt werden. Das sage ich jetzt mal so salopp, ja. Die Leute, die es machen müssen, die würden mir jetzt wahrscheinlich die Gurgel umdrehen. Aber da ist kein Deutscher bei, also dann kann ich das jetzt mal so sagen.
Aber tolles Projekt, ganz, ganz, ganz großartig. Und vor allen Dingen auch die Daten zur Verfügung zu stellen, man kann da ja alles, also mir fallen da Visualisierungen von,
genau.
Von
und der Trick ist, wir haben nicht die Kapazität, das alles auszuarbeiten. Das wollen wir auch eigentlich gar nicht. Ja. Wir suchen halt Leute, die daran interessiert sind, das für aus akademischen Gründen oder aus einfach
Spaß
und geekigen Gründen zu machen. Bei uns gibt es eine sehr umtriebige Vesna Manojlovic, die macht Hackathons zu dem Thema.
Ja.
Ja? Da kommen also auch schon ab und zu mal Sachen zusammen. Ja, und die ist auch immer auf Chaos-Tagungen und sowas, läuft die rum. Die hat so ein bisschen die Aufgabe, die Leute dafür zu interessieren auch. Ja. Aber wie gesagt, Leute, die sich dafür interessieren, die können mich auch immer erreichen. Also ich habe jetzt zwar ein Sabbatjahr, aber dafür habe ich immer Zeit.
Ich finde die Seite auch echt gut, großartig strukturiert. Also man findet relativ schnell alles. Also das ist echt gut.
Ja, das ist nicht meine Stärke, muss ich ehrlich sagen. Das sind wirklich echt, wir haben eine tolle Webtruppe. Ja, also die das ist auch die Aufgabe, das Ding an sich am Laufen zu halten und sozusagen die Messmaschine am Laufen zu halten, ist auch gut separat von denen, die es dann hinterher darstellen müssen, weil das sind total verschiedene Talente.
Mhm. Ja. Ja, ja.
Und das ist der Vorteil, den wir haben, ist eben, dass wir nicht eine akademische Einrichtung sind, die irgendwann ein Forschungsprojekt hat, was 2 Jahre läuft und dann nicht mehr und dann sind die Daten weg. Wir sind auch nicht, unser Output ist auch nicht irgendwelche wissenschaftlichen Papers. Ja. Unsere Aufgabe ist auch nicht, ein Netzwerk zu betreiben, aber wir haben die Unterstützung halt all dieser Mitglieder, der Netzwerkbetreiber, sowas zu machen und dadurch haben wir die finanziellen Möglichkeiten einerseits und andererseits eben auch sagen wir, den langen Atem. Ja, dass wir eben sagen können, okay, wir machen das jetzt für Jahre und wir stellen auch die Daten für Jahre zur Verfügung und wir haben auch ein bisschen was an Kapazität, um da eine etwas ansprechendere Website zu machen, als man die normalerweise von Universitäten findet. Nichts gegen Universitäten, die haben einfach andere Zielrichtungen.
Ja, aber ich war jetzt neulich noch auf einer Seite und habe gedacht, mit dem Telefon, ja, war nicht mal responsive irgendwie, ja, das irgendwie ja. Können da vielleicht noch ein bisschen
sein. Also wirklich, ja, unsere können auch gerade mit mobilen Geräten da.
Das habe ich jetzt noch nicht versucht.
Es geht. Sagen wir mal so, es geht. Es ist auch nicht, wie soll man sagen, es ist auch nicht ganz schrecklich, ja, aber es ist sicherlich noch Raum nach oben.
Ja, ist, ja gut, okay. Das, aber man würde sich jetzt auch die Daten wahrscheinlich nicht aufs Mobiltelefon gerade laden wollen. Aber ich finde es sehr schön, es gibt einen eigenen Teil Tools, ja, wo die ganzen, die, das ganze Toolset quasi aufgelistet ist. Sehr, 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 sehr nett. Verlinke ich natürlich auch alles. Und finde ich ein ganz, ganz großartiges Projekt. Super. Ganz okay. Toll. Noch irgendwas?
Wo wollten wir noch drüber sprechen? Ich weiß es nicht.
Wir sind von dem, was, von den Punkten her sind wir durch. Es wäre halt jetzt die Frage, ob dir noch was einfällt, was wir so unbedingt noch loswerden möchtest oder wo du unbedingt noch Werbung für machen möchtest oder was wir vergessen haben, ganz wichtig. Okay, ich glaube, wir sind durch. Du hast keine weiteren Punkte. Wir haben gerade mal kurz drüber nachgedacht, aber wir haben es soweit einmal abgefrühstückt. Und ja, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einblicke.
Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat auch den, macht auch denen Spaß, die es einen Teil davon sich anhören.
Das werden wir dann im Feedback sehen, weil es ist sehr, sehr schön.
Bin ich auch gespannt drauf.
Ja, ja. Und dann, ja, vielen Dank und ich danke fürs Zuhören.
I can still remember when my laptop could connect elsewhere. And I'll tell you all there was a day, the network card I threw away had a purpose and it worked for you and me. But 18 years completely wasted, with each address we aggregate, the tables overflowing. The traffic just stopped flowing, and now we're bailing all the scars and all my trace from showing stars. I could travel faster in cars today. The routers. So bye-bye, folks, and right goodbye. Being persuaded to upgrade or your network will die. I'm Bye.